Boah, liebe Leute, das ist ein langer Tag gewesen.
Es ist ein langer Tag gewesen, aber wir holen euch jetzt nochmal richtig ab, denn heute in der Folge gibt's wirklich, das können wir jetzt wirklich versprechen, heftigste Nostalgie-Vibes. Die wird gleich so krass in euren 2000er-Erinnerungen, in eurer Schulzeit gekramt. Wir stehlen uns gleich alle zusammen auf den Pausenhof und halten so heftig Händchen miteinander, dass euch danach die Hände bluten. Deshalb macht euch bereit für eine ziemlich fette Folge Happy Hour. Also wir sind ein bisschen dran vorbeigeschraubt sogar.
Es ist eine Zeitreise und wo wir schon über das Thema sprechen, die Empfehlungen gegen Ende, die sind auch inhaltlich.
Ja.
Vielleicht viel, zu viel verraten will man noch nicht, aber es sind auch Zeitreisen.
Es sind Zeitreisen.
In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und keep on rockin'. Gut, das vergessen wir einfach, dass ich das gesagt habe. Oh, geil, Alter. Schon wieder Donnerstag.
Schon wieder Donnerstag.
Donnerstag ist nicht das kleine Wochenende. Das kleine Wochenende ist der Mittwoch. Was ist denn dann der Donnerstag? Man sagt beim Mittwoch immer Bergfest. Als hätte man die Mitte der Woche überstanden und als wäre man jetzt auf dem Berg Zenit oben drauf gewesen und fährt jetzt wieder quasi steil bergab ins Wochenende rein.
Dann wäre der Donnerstag aber ja eigentlich die geilste Stelle der Abfahrt.
Da,
wo es am schnellsten ist.
Die meiste, ich mach mal ganz kurz das Fenster zu. Ja. Das fällt mir gerade ein.
Ja, wo man die meiste Geschwindigkeit hat. Zu der Mitte der roten Piste, wo es richtig geil abgeht, ist der Donnerstag. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann ist man ja am Freitag schon fast unten angekommen.
Ja, aber, ja, also erstens, du als alter Schneehase, du bist ja eine Skilegende.
Ich liebe es.
Auf den meisten Bergen, und das wissen die wenigsten, auf den meisten Bergen hast du Hausverbot, weil du zu schnell fährst. Da wurdest du schon viel zu oft geblitzt. Und man könnte aber auch sagen, wenn du donnerstags in der Mitte von der Piste bist, um nach unten zu fahren, weißt du, was unten bei der Piste immer wartet und auf dich lauert?
Saufen.
Après-Ski, Alter.
Ja, Mann.
Demnach passt die Anekdote wieder.
Das stimmt. Dann macht sogar Sinn.
Ja.
Entschuldigung.
Es war ein langer Tag.
Es war wirklich ein langer Tag. Wir erzählen gleich vielleicht noch ein bisschen was drüber. Apropos geblitzt werden. Ich habe mein Ticket bekommen, ne? Mein Blitzer-Ticket von meinem...
Ja.
Von meiner Highspeed.
Wie ging's aus?
Ich muss meinen Führerschein nicht abgeben.
What?
Aber muss 228 Öcken bezahlen. Ja, ist schon doll.
Echt jetzt?
Ja,
also erstmal das Gute.
Ja.
Mega, du kannst den Führerschein behalten.
Ja, das ist gut.
Auf der anderen Seite, hättest dich für einen Monat Fahrverbot, also wirklich, wirklich doll eingeschränkt? Kannst du das sagen?
Ja, weiß ich nicht unbedingt, aber es wird trotzdem nerven. Ich glaube, dass tatsächlich bestimmt der bürokratische Aufwand drumherum ist viel beschissener. Ich glaube nicht, dass man zu irgendeiner Behörde geht und alle sagt, hallo, hi, ich wollte nur ganz kurz meinen Führerschein abgeben, den darf ich jetzt einen Monat nicht haben, bitteschön. Dann sagt eine Person, ah, danke, kannst du hier an dem Fenster dann wieder einen Monat abholen kommen? Das ist wahrscheinlich ein Riesenakt, den da abzugeben, dann wieder zu bekommen und so. Boah, dann sagt irgendjemand so, boah, der weiß jetzt gar nicht, wo der liegt, wo haben sie den abgegeben? Ja, hier. Boah, muss ich mal gucken, ob der hier in der Schublade liegt.
Ich habe mal gehört, dass wenn man den Führerschein verliert, den neu beantragen muss. Aber jetzt nicht neu machen muss. Also das sind schon zwei getrennte Paar Schuhe. Aber scheinbar kriegt man den nicht auch einfach nur so wieder zurückgeschickt. Weil in meinem dummen Kopf, wenn du den Führerschein verlierst, gibt es auch bestimmt mittlerweile einen Briefumschlag mit frankiertem Porto oder wie das heißt. Dann kannst du den Führerschein da an die Führerscheinstelle schicken und dann schicken die den auch wieder zurück nach einem Monat. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Also ja, es gibt einen kleinen bürokratischen Aufwand, aber ja.
Ja, so ist es jetzt, ne?
Und jetzt 280 Euro, ne, 228.
228 oder so, ja. Vater würde jetzt sagen, das Lehrgeld, weiß für das nächste Mal. Stimmt. Ja, das stimmt, war natürlich dumm, man darf nicht zu schnell fahren.
Also Lehrgeld, das Argument Lehrgeld ist auch ein Fass ohne Boden.
Ja.
Du schmeißt die ganze Zeit rein und du zahlst einfach nur drauf, obwohl du dann vielleicht einfach neue Sachen machst, die wieder Lehrgeld sind.
Ja. Ja, ist doof gelaufen, aber ich bezahle es jetzt einfach. Ich habe diesen Wisch bekommen, es war so eine Online-Anhörung oder man muss eine Anhörung machen,
ja,
in der man dann einfach sagt, so, hey, Herr Vernipzig, sind Sie das da? Sind Sie zu schnell gefahren? Da sagt man so, bestenfalls sagt man, ja, war ich. So, du kannst natürlich auch sagen, oh, pff, boah, der Typ auf dem Bild. Nee, Nee, kenne ich nicht. Das glaube ich, bin ich nicht. Aber es sind doch ganz offensichtlich sie auf dem Bild. Naja, eine bisschen größere Nase. Ich glaube, das bin ich nicht. Sondern dann müsstest du ewig mit denen rumdiskutieren und die sagen, ja, aber es ist doch ihr Auto, ne? Ja, das ist mein Auto. Aber sie sind nicht da drin. Hm, weiß ich nicht so richtig. Ist immer scheiße. Macht man natürlich nicht. Sagt man also, ja, aber nicht gewesen. Und dann war ganz am Ende von dieser Online-Anhörung, stand da noch so ein Feld. Das war sehr prägnant. Also es war wie eine eigene Seite für dieses Feld, bevor du quasi den Kaufabschluss beenden konntest, indem du dich selber fixst. War noch so ein Feld, wo stand, möchten Sie noch etwas zum Sachverhalt sagen, bevor wir jetzt hier das Ganze
beenden? Ja, aber das ist fair.
Ja, und dann habe ich mir gedacht so, boah, Digga, ich lass doch jetzt nicht dieses Feld leer. Das ist voll unfreundlich. Das wäre so, wie wenn eine Konversation stattfindet und dann sagt am Ende wirklich jemand so vor Gericht, ich hab mir natürlich auch vorgestellt, dass es eine echte Gerichtsverhandlung wäre und ich da jetzt gerade vor Gericht stehe.
Aber so ist es auch. Nach Urteilsverkündung bekommt der schuldig Gesprochene noch die Möglichkeit, sich darüber zu äußern. Du warst quasi postalisch vor Gericht.
Ja.
Und was hast du gesagt?
Ja, also erstmal habe ich halt diese leere Lücke gesehen und das war jetzt aber kein Pflichtfeld, also habe ich mir gedacht, ja, kann ich auch einfach weitermachen, ist eh wurscht. Dann habe ich gedacht, boah, nee, voll unhöflich, ich muss irgendwas reinschreiben und wusste nicht, was ich reinschreiben soll und habe dann geschrieben, sorry, wird nicht wieder vorkommen.
Wirklich?
Ja. Digga.
Wie so ein Typ, der, wie so ein Jugendlicher, der beim Clown erwischt wurde.
Sorry. Ich habe gedacht, ey, sorry, das war voll dumm.
Du hast ey und sorry geschrieben?
Ey, sorry, war ein richtig mieser Move. Hab euch lieb. LG, Kuss, Niklas. Nee, muss ja sagen, da sind ja andere auch anderer Meinung. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich sage, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man zum Beispiel in Kontakt mit der Polizei kommt, direkt einzugestehen, was man macht, sich dafür zu entschuldigen und nicht blöd rumzulabern. Nicht von wegen so, wieso, was habe ich denn gemacht und weiß nicht was. Ja, es haben auch schon mal Leute gesagt, so, nee, das ist dann nochmal ein Schuldbekenntnis, wenn du es dann auch sagst, dass ja, du es gewesen bist.
Vorsätzlich gemacht quasi.
Vorsätzlich. Meine Erfahrung war bisher immer, dass dann die Leute gesagt haben, gut, wenigstens weißt du, was du falsch gemacht hast, so, dann bitte mach es beim nächsten Mal nicht nochmal. Also wenn du halt sagst so, okay, bin gerade hier über den Zebrastreifen rüber gefahren, da stand noch eine Person, das war auf jeden Fall zu knapp, war richtig dumm, ich war kurz abgelenkt, sorry, war dumm. Dann ist mir nicht passiert, das war ein Beispiel.
Ich wollte gerade fragen, Jesus Christ, eine Person beim Zebrastreifen offen, was muss denn passieren?
Naja, du fährst auf den Zebrastreifen zu, da will gerade eine Person rüber, du nimmst zu spät wahr, fährst noch drüber und die Person winkt dir nochmal einmal hinterher und sagt, ey Digga, Zebrastreifen, sowas zum Beispiel.
Aber ist ja jetzt kein Polizist gewesen.
Hä? Nein, wenn man von der Polizei angehalten wird und mal was falsch gemacht hat.
Ja, aber ist der über den Zebrastreifen gehende Mann oder die Person ein Polizist gewesen?
Nein, einfach eine Person.
Und wo hält dich jetzt die Polizei in der Situation?
Danach, weil da irgendein Fahrradkopf steht oder eine Polizei, die sieht das und sagt, ey Digga, du bist ja gerade über den Zebrastreifen geballert. Und dann sagt er, was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Und dann zieht er aber schon so halb seine Waffe aus seinem Holster so und hält schon so einen Finger drauf und sagt so, Digga, was? Was? Was hast du gemacht? Und ich heulend, wimmernd am Steuer. Hören Sie auf zu weinen, ich verstehe Sie nicht.
Hm?
Dann frage ich noch einmal heulend, ich war mit der Pistole schießen. Nein, was? Nein, was haben Sie falsch gemacht? Ja, dann sage ich noch einmal, dass mir sein Outfit sehr gut gefällt und dass ich Uniform wirklich wahnsinnig attraktiv finde, weil sie ein bisschen was Autoritäres haben. Und dann gebe ich zu, was ich gemacht habe.
Okay.
Meine Führerscheinprüfung, ich wäre fast durch meine Führerscheinprüfung gerasselt. By the way, deshalb komme ich auf Zebrastreifen, muss ich gestehen. Weil ich in meiner Führerscheinprüfung, ist mir genau exakt das passiert. Ich bin über einen Zebrastreifen gefahren, da standen aber noch Leute an der Seite, die offensichtlich drüber wollten. Und ich habe mir gedacht, schaffe ich noch und bin dann noch drüber geheizt.
Wilder Thought meinerseits, Kraft der Community, schaffen wir es durch diesen Podcast,
mich Niklas meinen Führerschein noch verlieren mal zu lassen.
Den Führerschein von Niklas abnehmen zu lassen.
Was? Warum?
Weil du ein schießwütiger möchtegern Autofahrer bist, der einfach nur von uniformierten Waffenträgerinnen kontrolliert werden möchte. Ja. Nein, ich wollte sagen, wenn wir es schaffen, nochmal eine Führerscheinstelle zu akquirieren oder irgendjemand, der eine Führerscheinstelle kennt oder so und uns nochmal durch eine Fahrprüfung schickt.
Ja, also noch besser, hört irgendein Fahrlehrer, Fahrlehrerin vielleicht zu.
Genau.
Diese Person, gut, bestenfalls, weil jetzt meldet sich dann bestimmt irgendjemand aus Bayern. Vielleicht gibt es ja jemanden hier in Nordrhein. Nee, nix gegen Bayern. So, die haben auch einen Führerschein verdient.
In Bayern musst du auch vor allem das besonders schwierig in Bayern zu fahren. Also nicht nur das bayerische Abitur ist in Bayern schwierig, sondern
besoffen fährt
du musst in Bayern musst du einen Mindestpegel von 1,5 ja. Promille halten. Und sonst, wenn du unter dem Promillewert fährst, kriegst du einen Strafschnaps.
Zu Recht.
Und dann kann es sein, dass du dich innen im Auto bekotzt. Und wenn du dann gegen die Windschutzscheibe sprühst, dann helfen die Scheibenwischer an der Außenseite aber auch nichts mehr.
Ja, das sind übrigens beide bewaffnet, ne? Der Polizist und die Person, die fährt.
Ja, die hat eine Mistgabel.
Ja, genau.
Also, wenn jemanden kennt, der in der Führerscheinstelle arbeitet,
das wäre ein witziges
Video. Raum Köln. Wir machen
das nochmal, ja.
Dann schreibt uns gerne @LuzerPodcast oder @NiklasundDavid oder eine Mail oder wo auch immer. Ihr werdet uns irgendwie erreichen. Und dann versuchen wir uns da nochmal durchzuquälen. Ich bin mir nämlich zu 100% sicher und ich lege all meine Finger und Hände ins Feuer und ich könnte sogar eine Geldwette abschließen. Ich würde straight durch die Führerscheinprüfung fallen. Ich würde es nicht mehr schaffen.
Ja, also spätestens bei so ein paar Schildern und so hört es wahrscheinlich auf.
Obwohl
also,
ich mich als sehr, sehr sicheren Fahrer einschätze. Ich wurde, ich glaube, 3-mal in meinem Leben erst geblitzt, wenn es hochkommt. Ich bin wirklich ein sehr guter Autofahrer. Aber ich bin sehr dumm.
Ich habe, weil jetzt muss ich mal kurz sortieren. Was ich noch ganz kurz zu Ende führen wollte, ich bin in meiner Führerscheinprüfung, habe ich einen Fehler gemacht, der wäre eigentlich maßgeblich dafür gewesen, dass ich durchfall. Wie gesagt, ich bin über einen Zebrastreifen gefahren, da waren Leute, die wollten rüber. Das ist ganz klarer Grund, um durchzufallen. Und da war es dann auch am Ende so, dass der Fahrlehrer hat mich dann gefragt, am Ende sind wir stehen geblieben. Der sagt dann ja erstmal nichts, dann lässt dich fahren, aber schreibt dann sowas auf neben dir und merkst schon so, oh Digga. So.
Kann man sich merken, an welcher Stelle er was aufschreibt und dann danach so zu sagen?
Nervös, so im Tunnel irgendwie. Also wirklich, ich war so nervös von meiner Führerscheinprüfung. Ich war jedes Mal nervös vor der Fahrstunde so.
Wie alt warst du?
11.
Okay, perfekt, danke. Nee, ist die richtige Antwort.
Ja,
ist die richtige Antwort. Super.
Ja, 17, 18 halt, wenn man so einen Führerschein macht. Und dann sind wir stehen geblieben am Ende nach der Fahrprüfung und dann sagt er, guckt mich an, Klassiker. So, was haben wir falsch gemacht?
Gott, die Frage.
Ja, und dann habe ich instant direkt gesagt, da waren Zebrastreifen, da wollten Leute rüber, hätte ich sehen müssen, bin ich drüber gefahren, es war dumm. Hat er mich ganz lange angeguckt und hat dann gesagt, na gut, wenigstens wissen sie, was sie falsch gemacht haben, ist okay. Und dann bin ich durchgekommen. Deshalb, also mein persönliches Empfinden war bisher immer, sei es Fahrschule, sei es Polizei, wenn man einen Fehler macht, dann gibt man den einfach zu, so damit fährt man zumindest besser als, boah, geh niemals zu einem, also jetzt völlig egal, auch wenn Leute jetzt sagen so, ja, aber wie gesagt, dann ist vorsätzlich, geh bitte nicht mit Absicht zu einem Ordnungshüter, Hüterin hin und sag, also du ballerst durch irgendeine 30er-Zone, mit 70 und sagt dann so, nee, weiß nicht, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, sie sind mit 70 ja durchgeballert. Können sie das beweisen? Oder irgend so ein Scheiß. Dann bist du richtig am Arsch.
Okay, das ist ja wohl, ja.
Gibt's so Leute. Die sagen dann, ich weiß, mein deutsches Recht, da müssen sie haben, sie haben ja Beweispflicht oder irgend so eine Scheiße.
Ja, solche Personen haben auch meistens irgendwie Achtung, Kontrolle zu oft gesehen auf Kabel 1 und denken, sie wären irgendwie selber so ein Ordnungshüter und haben so ein Jurastudium dadurch halbseitig abgeschlossen und wissen auf einmal, welche Gegenfragen sie stellen müssen. In letzter Zeit ist mir so ein, den finde ich auch komplett bescheuert, diesen Typen. In letzter Zeit ist mir ganz oft so ein Jurastudent, nenne ich ihn jetzt einfach mal, auf Instagram und TikTok entgegengesprungen. So ein Typ, der halt super banale Videos von sich selber macht. Er steht vor der Kamera auf dem Stativ. Er ist in seiner eigenen Wohnung zum Beispiel. Er wird mit Greenscreen irgendwie ausgetauscht. Also sehr billig produziert. Aber man sieht immer von der Szenerie, vom Hintergrund, wo er sich gerade befindet. Also zum Beispiel in der Wohnung oder im Park. Und dementsprechend spielen dann auch thematisch seine Videos über eine Wohnung oder einen Park. Und dann kommt es öfter zu solchen rechtlichen Auseinandersetzungen. Und dann ist der so ein richtiger Justus, wahrscheinlich, der trägt noch ein Hemd, glaube ich, dass er dann während des Videos seine eigene Stimme aus dem Off sagt dann, Entschuldigung, Sie dürfen ihn nicht parken oder so ein Scheiß. Und dann sagt er, eigentlich darf ich das schon. Und dann quält er so einen richtig asozialen Paragraphentext runter, weshalb er jetzt da parken dürfte. Das ist ein Beispiel, ist bestimmt nicht inhaltlich korrekt, ist mir auch egal. Aber zeigt dir dann, und ist da so richtig serviceorientiert, zeigt dir deine Rechte und was du machen darfst. Auch wenn dich Ordnungshüter und Hüterinnen nochmal maßregeln und sagen, das ist jetzt so nicht ganz rechtens, was sie gemacht haben, dass man sagt, also eigentlich dürften sie mich jetzt als, zum Beispiel auch Vermieter oder Vermieterin, eigentlich dürften sie mich jetzt als Vermieter gar nicht hier bezüglich meiner Grillaktivitäten maßregeln, weil das müsste eigentlich nach dem und dem Gesetzbuch, wo auch immer, im Mietrecht verankert werden, dass ich nur jeden zweiten Samstag grillen darf. Insofern kann ich jeden Tag dreimal grillen, wenn ich will. Das macht er mit so einer überheblichen Art, wo ich mir denke, ja, okay, ich verstehe, dass du irgendwie so einen Lehrauftrag hast, aber du machst es halt auf so eine richtig beschissene Streberart. Das ist so ein Anzeigenhauptmeister. So. So ein Anzeigenhauptmeister, der würde wahrscheinlich auch zur Ordnungshüterpolizei gehen und sagen, also erstmal, so redet er nicht, aber der würde wahrscheinlich auch sagen, ich dreh mir den Spieß mal um.
Ein bisschen so redet der schon. Der redet so ein bisschen so, ne, egal. Ja, aber kann ich ja, nicht nachmachen. Der ist ganz furchtbar. Ja, sowas, ich mag sowas gar nicht. So Paragraphen-Scheißerei, Alter. Ich nehme mir so ein bisschen, ich weiß, denkt, sieht auch nicht jeder so, keine Ahnung, Polizei macht ja auch den Job aus irgendeinem Grund so und ah ja, und dann immer besser zu wissen. Ich bin auch, ich kann es jetzt sagen, ich ziehe am Samstag aus der Wohnung aus, aber ich bin so eine Nachbarschaftsgruppe bei mir in meiner Wohnung. Boy, und die nehmen es auch richtig ernst. Also die haben die Deutschlandflagge, tragen die als Cape teilweise. Also das ist so, also jeder Scheiß wird da aus irgendeinem, ich weiß gar nicht, wo man sowas nachguckt, also wo man überhaupt darauf kommt, irgendwo im Gesetz irgendwas zu finden, Vermietungs, weiß nicht was, Recht, und wo man hier 5%, irgendwie Klingelanlage war bei uns kaputt, die Klingelanlage war kaputt, da haben die rausgefunden, um wie viel man die Miete ab wann drücken kann. Wenn 5 Tage die Klingelanlage kaputt ist, dann kann man rechtlich einfordern, dass man 5% Mietsenkung bekommt für den Zeitraum, wo ich mir denke, Digga, bitte, Alter, es gibt so viel Schlimmeres auf der Welt, Mann, also mach nicht so eine Scheiße und mach nicht so einen Elefanten draus. Ganz furchtbar.
Regeln die dann aber ihre Probleme auf diese Art und Weise?
Keine Ahnung. Also irgendwie, ich kriege nie das Ende mit. Ich kriege immer so die Empörung, die ist immer da. Ich würde mich niemals an so einer Diskussion beteiligen, an so einem Wutmob. Also es ist so viel Negativität, die da mitspringt. Sondern einfach mal ein bisschen chillen. Ein bisschen im Zen sein.
Ja, ja. Das schafft man aber, glaube ich, auch nur, wenn man selbst Zen erfahren hat. Also oftmals ist es ja aus einer Haltung heraus, dass Leute vorher schon irgendwie ungerecht behandelt wurden und dann wiederum irgendwie die Chance wittern, den Spieß jetzt derartig umzudrehen. Auch wenn die Personen komplett andere sind, aber ihr einfach nur dieses Machtverhältnis umzudrehen, weil sie schon jahrelang unterdrückt worden sind und sagen, jetzt ist meine Time to shine. Jetzt werde ich Falschparker anzeigen. Ja, bitter.
Leute müssen mal ein bisschen chillen. Ich habe mit Thema Auto noch, was ich vorhin abgebrochen habe, um auf den Führerschein noch kurz zu kommen. Ich fahre schon sehr, sehr lange mein erstes Auto. Diesen Mitsubishi oder Outlander ist das ja. Mitsubishi Outlander. Den fahre ich, seit ich 17 bin, seit ich diesen besagten Führerschein gemacht habe.
Das hast du doch mit 11 gemacht. Das macht ja gar keinen Sinn.
Das macht zeitlich dann keinen Sinn, ne? Ich fahre den schon über mehrere Generationen. Ist ein Generationenauto. Ja, den hat schon mein Urgroßvater. Ja, das sieht man. Diese Karre ist so abgeranzt und abgewichst. Und die ist so... oh Gott, wenn das mein Vater hört. Ich habe dieses Auto wirklich nicht gehegt und gepflegt.
Ich wollte nicht sagen, dass man das sieht an dem Auto. Verzeihung, Georg. Sorry. Ja. Das ist eine auditive Umarmung.
Ja. Nee, ich glaube, Papa, was er sagen wollte, ist, dass ich es habe verwahrlosen lassen. Nicht, dass es grundsätzlich aussah wie ein Generationenauto. Drin noch hinten so ein Soldatenoutfit drin liegt vom...
Was?
Ja, mein Urgroßvater hatte das mit dem Krieg und so.
Kein Wunder, dass wir den verloren haben.
Ja. Und der, auf jeden Fall dieses Auto, ich irgendwann... Für Leute, die auch so ein richtig altes Auto fahren, wo dir das irgendwann auch einfach egal ist, die können das vielleicht relaten, dass dir das... Irgendwann überschreitest du so eine Grenze... dass du das irgendwann gar nicht mehr als so ein Wertobjekt siehst, dieses Auto, sondern wirklich so als so, ja, scheiß drauf, das Ding ist ab, das Ding ist durch. Und irgendwann sagt man auch so, ey, das Auto, das fällt bald irgendwie auseinander, ich fahre das noch so lange, bis es auseinanderfällt und dann ist gut. Und ich bin einmal, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, das muss mal ein Jahr her sein, bin ich dann mit in die Tiefgarage gefahren und wollte einparken. Es war abends, ich war schon ein bisschen müde, weiß nicht was. Und dann bin ich damit in eine Parklücke reingefahren. Bin einfach in die Parklücke rein, mit ein bisschen zu viel Schwung, bin frontal gegen die Wand gefahren, hat es einmal kurz so Rums gemacht, dann saß ich da und war erstmal erschrocken von mir selbst, dass mich das überhaupt nicht erschrocken hat. Ich war wirklich so, hab ich zuvor in die Wand kraschiert, ne? So ein ganz kleines Stück zurückgesetzt, hab das Auto ausgemacht, bin ausgestiegen und bin gegangen. Ich hab nicht mal geguckt, ob was dran ist.
Wegen dir entsteht in deiner Nachbarschaftsgruppe auf WhatsApp eine Hassrede, eine Hasstirade. Eine Jagd.
Ja.
Wer war der Vandalismus-Breezy in der Tiefgarage, der auf 4B die Wand zerkratzt hat?
Ja, Moment mal, das ist eine Steinwand.
Und du stehst da so und sagst dann, boah, Digga, aber das Auto hat halt auch Schaden genommen und ja. So. Das, Also ich zeige die Wand ja auch nicht an.
Aber ich habe das ganz gut geregelt. Ich bin da nach oben und habe einfach dann vor die Türen von den Nachbarn einfach hingeschissen. Und einfach um so ein bisschen Ablenkung zu machen, weißt du, Ablenkungsmanöver.
Sehr gut.
Und am nächsten Tag dann wieder in der Nachbarschaftsgruppe. Oh, wer hat da oben hingeschissen? Und dann hat niemand unten an die Wand gedacht.
Sehr schlau,
gut.
Ne? Ja, sehr gut.
Ja.
Hast du einen Schaden am Auto? Also ist was
nee, ist das kaputt Auto gegangen? Ist unsterblich, wirklich. Das ist einfach wirklich, dieses Auto ist...
Weil ich kenne auch solche Leute, die auf jeden Fall ihr Auto, das haben sie auch irgendwann mal mehr oder weniger zum Geburtstag bekommen. By the way, hast du dein Auto zum Geburtstag bekommen?
Nee, das war ja schon da. Es war einfach nur so hier, bitte, darfst jetzt fahren. Hier ist der Schlüssel. Mein Vater hat das vor mir
auch schon gefahren. Privileged also. Also ich muss schon wirklich sagen, einfach so ein Auto bekommen. Das ist krass.
Ja, es war halt, das, ja.
Crazy.
Ja. Also es gehört auch nicht mir, ne? Also ich muss jetzt an meinen Vater wieder zurückgeben, wenn ich es abgebe. Also es ist nicht meins. Also ich darf es fahren, aber das Auto gehört, der Warenwert des Autos gehört nicht mir. Also ich habe es nicht in dem Sinne geschenkt bekommen, wie hier ist mein Auto, ich kaufe mir mal ein neues, danke, sondern das Ding wird halt wieder verkauft, wenn es halt um ist.
Scheiße.
Ja. Also ich habe jetzt nie so am Geburtstag, also ich komme aus
so einer Schleife auf so eine Mini drauf mit so einem Tuch und dann sagt die Marie, oh, vielen Dank, Papa.
Nee, sowas wäre bei uns auch nicht drin gewesen, auch finanziell nicht. Nee, das wird schon alles wieder am Ende verrechnet. Genau, aber es gab auf jeden Fall bei uns früher auch so im Freundeskreis, ich weiß nicht, wie es bei euch in Ingolstadt war, aber es gab so ein, zwei Personen so im Freundeskreis, die haben halt tatsächlich ein Auto mit einer Schleife rumbekommen. Das war schon immer crazy.
Ja, es muss ja nicht, also ja, das ist schon sehr klischeehaft und sehr, sehr bildlich gesprochen mit dieser Schleife am Mini. Aber ich kenne auch einige Leute, die relativ früh ein Auto schon hatten. Die waren natürlich dann auch immer so ein bisschen die Coolen, weil die Leute von A nach B fahren konnten und man hat auf einmal so ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand hinaus feiern gehen können. Jemand hat jemand wohin fahren können, wo man sonst immer nur auf Bus und Bahn angewiesen war. Und Taxifahren war natürlich überhaupt keine Alternative, weil das viel zu teuer war. Nach wie vor immer noch sehr teuer. Und wenn du auf dem Land wohnst, mehr oder weniger, dann bist du auf ein Auto angewiesen. Und wer dann ein Auto hat im nahegelegenen Umkreis und Freundeskreis, ist automatisch, als hätte der auf einmal den goldenen Schlüssel zu Türen und Toren, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und man muss noch nicht irgendwie selber Mama und Papa fragen, die einen wohin fahren können. Das war schon immer sehr krass. Auf der anderen Seite waren es auch immer die Leute, die, also es gab zwei Leute. Auf der einen Seite gab es die Leute, die ihr Auto extremst gepflegt haben, wo ich gedacht habe, Alter, also eigentlich will ich gar nicht mitfahren. Ich will gar nicht mitfahren, weil ich schlechtes Gewissen habe, wenn ich da einsteige und, weiß nicht, zu dreckige Schuhe hab oder sonst irgendwas. Man muss fast schon bei denen auch dann Sprit mitzahlen. Ich hab dich gestern noch von links nach rechts gefahren, ich krieg noch irgendwie 2,50 von dir, wo ich mir denke, Digga, scheiß doch drauf, sorry, ja, okay, hier ist 2,50. Und dann gab's die Leute, die einfach so irgendwie ein Auto bekommen haben, das auch einen Warenwert oder einen Listenwert von, weiß nicht, 500 Euro gehabt hab, wo man sich auch die ganze Zeit gedacht hat, Digga, wenn wir liegen bleiben, mich würd's nicht wundern. Und das waren aber geilere Autofahrten. Die ganze Zeit in so einer Gurkenkiste, wo du die ganze Zeit bangen musst. Das Ankommen war einfach viel besser, weil du die ganze Zeit gedacht hast, schaffen wir es. Und wenn wir es schaffen, mega geil.
Ja, ich muss sagen, ich habe das auch bisher immer sehr genossen, tatsächlich in einem Auto rumzufahren, das tatsächlich nur ein Nutzobjekt gewesen ist und nicht so ein kein Prestigeprodukt. Jetzt ist auch langsam gut, muss ich halt ganz ehrlich auch gestehen. Also es war immer geil, also mich hat das nie gestört, weil ich dann lieber halt einfach, keine Ahnung, dann hast du halt unter dem letzten Baum geparkt, wo du wusstest, hier wird gleich eine Salve von Scheiße runterkommen von irgendwelchen Vögeln und es ist mir einfach egal. Das fand ich schon immer sehr entspannt, weil dann war das irgendwie okay, weil dann du kommst damit halt irgendwie im Case, wenn du es mal brauchst, von A nach B, and that's it, es hat halt immer gereicht. Es war immer okay, aber das Ding hat es auch hinter sich. Ich habe wirklich sehr lange jetzt gewartet, dass dieses Auto halt einfach stirbt. Aber es stirbt einfach nicht. Du kannst damit offensichtlich vor Wände fahren und das Auto sagt so, naja, habe ich gar nicht gemerkt. Habe ich gar nicht gespürt.
Wie hoch waren die Instandhaltungskosten bei dem Auto selber? Also ich vergleiche das so ein bisschen. Ich habe selber noch nie ein eigenes Auto gehabt, hatte aber ein Fahrrad. Das habe ich mir, als ich nach Köln gezogen bin, habe ich mir ein Fahrrad hier beim Fahrradflohmarkt gekauft. Und das war wirklich eine absolute Rostlaube. Und fernab von Gut und Böse hätte bestimmt keinen TÜV bekommen und war eigentlich richtig beschissen. Und jeden Sommer oder jeden Frühling...
Fahrrad?
Ja.
TÜV?
Nee, Fahrrad braucht keinen TÜV.
Ach so,
aber okay. Das war wirklich so, dass man sich gedacht hat, Digga, das bitte nicht auf der Straße fahren. Aber es war günstig, ich habe es vom Fahrradflohmarkt gekauft. Ich habe ihm quasi ein neues Leben geschenkt dadurch. Und jedes Jahr, immer wieder im Frühling, hat dieses Fahrrad den Winter fast magisch überlebt. aber einfach nur, dass es nicht geklaut wurde. Und dann bin ich mit diesem Fahrrad in ein Fahrradladen gegangen und gesagt, machen Sie das bitte wieder wind- und wetterfest und straßentauglich, damit ich dann, wenn die Temperaturen wieder gut sind, weiterfahren kann. Ich habe die Werkzeuge nicht, ich habe auch oftmals das technische Wissen nicht, um da irgendwas zu wechseln, auch wenn es nur ein Fahrrad ist. I know. Ich war zu faul und habe es da hingegeben und habe jedes Jahr aufs Neue, ich glaube 75 Euro bezahlt, um dieses Fahrrad einfach neu frisch machen zu lassen. Und dann bin ich wieder bis Dezember gefahren. Dann stand es wieder, weil es zu kalt, zu nass, zu rutschig war. Und im nächsten Frühling wieder 75 Euro ausgeben, damit ich ein Fahrrad habe. Und das war immer konstant scheiße. Man hat nur versucht, diese absolute Rostlaube irgendwie am Leben zu halten, damit ich weiterfahren kann. Und es hat auch immer gereicht, aber es hat jedes Jahr 75 Euro gekostet. Und deswegen die Frage, hast du viel Geld in dein Auto reingesteckt, um es noch am Leben zu halten?
Nee, also um es am Leben zu halten gar nicht, sondern außer die wirklich Pflichtsachen, so, was man da machen muss, TÜV und so. Aber was halt teuer ist, halt immer Versicherungen, ne? Und Steuern und so bezahlen fürs Auto. Das muss halt immer machen und das kommt dann immer, sind so Kosten, die dann so reinkommen, wo man sich denkt, schon wieder? Und vor allen Dingen mein Vater, und weil es wie gesagt nicht mein Auto ist, sondern das alles über meinen Vater geht, so, dann kriegst du halt immer regelmäßig dann einfach eine Nachricht, die hat gesagt, so, Steuern ist wieder fällig. Und dann neigt man natürlich immer dazu zu sagen, bist du sicher jetzt schon wieder? Was kostet das?
Über welche Summe reden wir da?
Das kommt ja immer aufs Auto an. Das ist ja jetzt erstmal.
Was hast du bezahlt? Willst du, kannst du darüber sprechen? Darfst du darüber sprechen?
Ich weiß nicht, ob's. Weiß ich nicht. Also, da das über meinen Vater geht, muss jetzt nicht unbedingt. Also, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das ist total unterschiedlich je nach Auto. Aber es sind auf jeden Fall, ist schon Geld. Also, schon auf jeden Fall Geld. Also, dafür, was das für ein Auto ist und in was für einem Zustand ist es, finde ich das schon eine ordentliche Summe, die man bezahlt. Deshalb muss man sich ja schon gut überlegen. Also, selbst wenn man so ein Auto wirklich. Also selbst wenn man ein Auto fährt, was wirklich so richtig beschissen im Zustand ist und so, wo man sich denkt, ja, das ist okay, ich mache mit dem Auto eh nichts, du hast halt auf jeden Fall immer Kosten dafür. So, das ist schon immer, ja, und heftig. Also wie gesagt, Leute, die sich früher wirklich dieses Auto, also ich hatte jetzt in dem Fall Glück, dass ich das einfach benutzen durfte, das Auto so. Aber ich bin dann auch, muss ich sagen, also was das angeht, Auto war nie so ein Ding, wo ich jetzt so gerne viel Geld reingesteckt hätte. Also wirklich jetzt so eins zu kaufen, finde ich.
In welche Dinge hättest du lieber dein Geld investiert, wenn du mit 17 wusstest, pass mal auf, ein Auto gibt es nicht, aber du könntest dir jetzt nicht in irgendein anderes Auto, sondern wo hättest du gerne dein Geld sonst reingesteckt?
Mein eigenes jetzt, mein selbstverdientes.
Ja.
Damals, also ja, also doch, was mir sehr wichtig war oder was ich richtig cool fand, war halt in die erste eigene Wohnung zu ziehen, so. Das auf jeden Fall. Da hätte ich lieber da ein bisschen mehr Geld reingesteckt, so. Gesagt, ja, beim Auto, keine Ahnung.
Aber im Mietpreis oder dann in der jeweiligen Ausstattung für die Wohnung?
Nee, Ausstattung sagst, gar nicht. Ausstattung war mir komplett egal.
So eine kleine, weiß nicht, 30 Quadratmeter Bude da schön sparen, aber es muss halt ein 105 Zoll Fernseher sein.
Nee, ach so, nee. Meine Wohnung war tatsächlich komplett zugewichst mit Sachen von eBay Kleinanzeigen, irgendwelchen gebrauchten, selbst IKEA Sachen waren alle gebraucht von eBay Kleinanzeigen irgendwo hergeholt und dann einfach alles reingestellt. Es war grausig. Also es war wirklich dieser so beschissen aus, meine erste Wohnung, aber es war eigentlich egal, weil es ging nur darum, einen Ort zu haben, wo man die Tür zumachen kann, einfach reinzugehen, so. Aber ansonsten, was waren denn sonst noch so, als man so 17, 18 war, wo hat man denn sein Geld reininvestiert, außer in Lifestyle? Das war auch das Einzige, worum man sich damals kümmern musste. Also damals musste man sich ja nicht viel finanziell um eigene Dinge kümmern, vor allem als man noch zu Hause gewohnt hat, so. Hat man ja sein ganzes Geld eigentlich nur in Leben gesteckt, oder? Mal hier und da was essen gehen, erstes eigenes verdientes Geld, richtig geil.
Ja.
Also das war ein Hammergefühl, so das erste Mal so Geld zu bekommen.
Essen gehen war tatsächlich, ja, wo du es angesprochen hast, war echt krass. Einfach, dass man, also vor allem aus Ingolstadt gab es nicht so diese, ja, Kioskultur, dass man mal rausgeht und irgendwie wo essen geht zum Beispiel. Ja, und natürlich gibt es in Ingolstadt Restaurants, aber jetzt Aachener Straße in Köln zum Beispiel ist ja eine Straße mit ganz vielen Bars und Restaurants links und rechts und du kannst da hingehen und du kannst dir quasi alles aussuchen, wo du essen gehen möchtest. Sowas gab es nie. Und dass du dann mit deinem eigenen verdienten Geld auf diese Straße gehst, triffst Freunde und dann isst du da zum ersten Mal oder kann auch zum dritten Mal gewesen sein. Aber dieses Gefühl war so ein bisschen, Digga, ist das, was die bei Gossip Girl fühlen? Ist es das? Bin ich Chuck Bass oder was ist hier los?
Ja.
Digga, ob ich noch einen Radler will? Ich sag ja. Los geht's.
Ich weiß, dass ich auf jeden Fall, ich habe ja nie studiert. Ich habe ja direkt Ausbildung gemacht nach meinem Abi, weil das aber auch, glaube ich, so ein bisschen, das wurde so ein bisschen vorgelebt einfach.
Ja.
Also das wurde mir jetzt auch nie von mir verlangt zu studieren, vielleicht auch deshalb. Ich glaube, von vielen Leuten wird das ja so ein bisschen verlangt, also je nachdem.
Kommt so ein bisschen auf die Familie drauf.
Ja, genau, was die Familie für wichtig empfindet. Manche Leute finden das sau wichtig, die sagen, geh erstmal studieren, so, werd mal schlau, weil die das Kind kriegen nach dem Abi, gucken sie das an und sagen, ja, das hat ja nicht geholfen. Da gehst du vielleicht nochmal studieren. So, bei uns war das eher immer so das Credo, vielleicht so ein bisschen so, Digga, geh arbeiten. So, mach was. So, also ich wurde immer sehr unterstützt, aber eher so, also mental so zu, unterstützt, so bei den Sachen, die ich halt machen wollte. Aber finanziell war es jetzt nicht so, dass man da so krasse Rückendeckung geben konnte. So, also jetzt so, ja, mach mal, was du willst. Willst du erstmal chillen? Alles klar, mach mal. Sondern so nicht, sondern so, ey, such dir was, mach was und dann kannst du ja machen, was du willst. So. Und dann habe ich so damals ja das erste Mal irgendwie so bei Müller, Drogerie Müller gearbeitet und so und dann bei Edeka. Das war immer richtig geil. Das hat mich sofort angefixt. Also jetzt nicht Geld verdienen, aber dann das eigene Geld zu verdienen.
Dieses doch, Gefühl selbst von, das kann einen anfixen.
Ja, ja, aber nein, aber so dieses zu wissen, ich mache was,
ja.
Und dann kriege ich am Ende dafür, am Ende des Monats kriege ich da Geld für. Und dann kann ich mir selber entscheiden, was für Dinge ich haben möchte und für was ich das ausgebe. Manchmal auch für Blödsinn. Also einfach so blödsinnige Sachen, die man nicht braucht. Aber wie gesagt, mal essen gehen oder so. Und dann gehst du halt mit deinen Freunden damals irgendwie zu Burger King oder so. Bei diesem einen Burger King im Ort, was das also wirklich, da ist man da hingepilgert, weil man sich gedacht hat,
krass. Wer ist gefahren? Einer hatte ein Auto, ne?
Einer hatte ein Auto. Ja. Die anderen sogar in unserer Clique, die hatten richtig cool. Da muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen drauf geguckt, habe mich aber nie getraut zu fragen, ob ich sowas auch haben darf. Die hatten Roller.
Ah ja.
Boah, die hatten Roller. Und zwar diese hässlichen grünen.
Diese die Speedfighter so, Aerox genau, irgendwie ja. Dinger, die 25 km/h fahren, aber einen Sportauspuff haben wie ja. Ein ganz großer.
Ja, die haben die aber alle getuned natürlich bis ja. Zum Get-No. Und dann.
Aber das hat mein cool. Vater früher auch gemacht. Mein Vater, jetzt nicht so ein Plastikroller, aber der hatte früher einen Mofa. Und der war in so einer, nicht Mofa-Gang, dass sie irgendwie mit Klappbessern durchs Dorf gefahren sind und haben irgendwie, weiß nicht, Autotüren sehr krass, weil sie gesagt haben, hier, wo ist unser Schutzgeld? Das haben die nicht gemacht, aber die haben trotzdem auch da ihre Mofas zusammengeschraubt und Löcher in den Auspuff gebohrt und irgendwie einen Krümmer so hingebogen, dass die bergab mit Rückenwind nochmal mehr km/h rausgeholt haben. Irgendwie 2, 3. Es war wirklich nicht viel, aber es war eine Wissenschaft für sich und das war irgendwie so das, diese kleine Tuner-Szene und so hat es angefangen. Und deswegen finde ich dieses Aerox Street Fighter-Ding, das ist vielleicht eine neue Generation, aber.
Jetzt schon nicht mehr. Also jetzt fällt mal wieder coolere Sachen. Ja. Jetzt fällt mal wieder so Vespa oder so zumindest so Roller, die danach aussehen. So, das ist halt schon wieder was Schickeres, aber es gab.
Sauteuer übrigens, ne?
Ja, Vespa. Sauteuer.
Jesus Christ.
Also, es gibt bestimmt immer noch irgendwelche so Produkte, die sehen halt so aus, zumindest oder tarnen sich so als Vespa. Aber das hat wieder einen schöneren Look bekommen, deshalb jetzt auch wieder cooler. Aber dann war es so, das war halt, Junge, das hat nach den 2000ern geschrien, die Dinger. Mhm. Und in den 2000ern war halt aber auch wirklich fast alles irgendwie ein bisschen schrottig. Mhm. War alles irgendwie scheiße. Die Musik war kacke, die Filme waren scheiße. Die so Roller sahen kacke aus. Modisch war es auch teilweise sehr gewöhnungsbedürftig. 2000er war eine sehr experimentelle Zeit.
Jetzt machst du wahnsinnig viele Fässer auf.
Ja.
Für die 2000er.
Ja.
Welche modischen Accessoires erinnern dich besonders an die 2000er?
Dreiviertelhose.
Kariert, oder?
Ja, kariert.
Oh, mit kariertem Hemd.
Weiß und dann so ganz dunkelblau kariert.
Konnte man die auch an den Seiten mit so Bändern, mit so Bändern zusammenziehen?
Ja. Oh, damit da nicht von unten so viel Luft reingeht beim Rollerfahren. Ja, das. Dann natürlich hat man dann oben drauf, auch so, wo man sich denkt, Digga, da ist, also muss man ja wirklich kein Modezar für sein, um zu verstehen, dass eine großmaschig karierte Dreiviertelhose nicht zu einem kleinmaschig karierten Hemd, was man natürlich auch noch oben drauf getragen hat, nicht passt. Und dann dazu noch so eine Haifischkette, natürlich mit keinem echten Haifischzahn.
Oder
so
einen Rosenkranz, obwohl man nicht religiös war.
Ja. Gut, in Kevlar durfte man das noch.
Oh,
da war es noch legitim, mit dem Rosenkranz rumzulaufen. Da hat man noch gesagt so, nice, Bro.
Mach für die Oma.
Ja, mach's für die Oma.
Fürs Erbe.
Und
Schweißbänder.
Dann, Schweißbänder. Und ohne Grund, so in der Schule.
Ja. Da war keine Notwendigkeit, sich jetzt eine Schweißpelle von der Schläfe abzutropfen.
Nee, nicht.
Niemals.
Nee.
Außer wenn man vielleicht irgendwie gesagt hat, oh scheiße, Mann, Jenny hat mich gefragt, ob ich mit ihr gehen möchte und ich glaube, ich küsse sie heute in der zweiten Pause.
Ja.
Da könnte man sich noch eine Schweißperle, wollte ich sagen, von der Stirn tropfen.
Tumpfen. Und dann wichtigstes modisches Accessoire natürlich immer, eine richtig beschissene Frise.
Mhm.
Und zwar damals tatsächlich bei Frauen und Männern. Also es war so, also jetzt reden wir natürlich per se mal von jüngeren Leuten. Also da kann man dann wohl ruhig noch sagen, von Jungen und Mädchen, also in dem Alter, boah, das waren alle wirklich, das war alles schlimm.
Welche Frisur fandest du bei den Frauen und Mädchen?
Ja, das kann man ganz schön
besonders gut.
Ach so, gut.
Ja, welche Frisuren fandest du, hast safe eine Frisur von deinem Crush damals oder welche Frisur hatte dein Crush, dein sogenannter Schwarm, so wie es im Diddle-Freundesbuch drin stand? Wer ist dein Schwarm? Sag ich nicht. Idiot!
Kann ich tatsächlich nicht betiteln, weil ich jetzt gar nicht wüsste, wie man eine, wie man so eine Frisur nennt.
Nein, ist ja egal. Beschreib sie einfach. Du weißt ja, wie sie aussieht. Ist es eher so blond,
brilliert? Ja, so. Ja,
ist es blond, so gestrehnt, künstlich nachgefärbt?
Nee.
Tupiert, war es mit dem Zopf? War da irgendwo eine große Spange links und rechts?
Nee, sehr unspektakulär. Einfach offene, lange, blonde Haare.
Glatze.
Ja, genau. Ich war immer in den stärksten Typen auf dem Schulhof eigentlich verliebt die ganze Zeit.
Ey, der hat
mich
Mike.
Und der hat mich die ganze Zeit verhauen.
Das war eigentlich der Hausmeister.
Ja, das fand ich immer ein bisschen gut. Ich hatte früher sowieso keinen besonderen Typ. Ich glaube, ich hatte früher eher auch ein bisschen Angst vor Mädchen. Also,
wer hatte das nicht?
Aber so auf dem, also ich konnte auf jeden Fall mit allen Leuten reden und so. Ich war jetzt nicht so, dass ich da in Ohnmacht gefallen bin, das jetzt nicht. Aber so einen Schritt zuzugehen auf einer romantischen Ebene, ach, auf Mädchen. Chance. No fucking way, Alter. Ach, Katastrophe. Ich habe Liebesbriefe geschrieben. Die sind ins
Hast du Liebesbriefe geschrieben?
Ja.
Digga, das ist super romantisch.
Ja, aber wir sind auch nach hinten losgegangen teilweise. Also
ja, das ist egal. Die Initiative zählt. Und wenn du jetzt gesagt hast, dass du noch nie eine romantische Ader in dir gesehen hast als junger, pubertierender Jugendlicher und sagst, dass du Liebesbriefe geschrieben hast, mega cute. Ich wünschte, ich hätte das gemacht oder hätte welche bekommen.
Und was war denn so deine Masche, wenn du jetzt jemanden richtig süß fandest und du wusstest, so, jetzt muss ich ja mal fragen?
Ja, das ist leider immer, ich hatte auch nicht besonders viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in meine eigene romantische Fähigkeit, weil man einfach noch keine derartige Übung hatte. Man wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert, wie man das Gespräch eröffnet, was man sagt, welche Signale man senden kann. Deine ganze Erfahrung hast du ja nur aus Film und Fernsehen und dem damaligen Internet bekommen und das war super pixelig alles.
Ja.
Insofern ja, war jetzt sehr dürftig. Und was ich gemacht habe, ist, kann ich eigentlich an einer Hand abzählen, an zwei Fingern. Einmal habe ich einen Zettel geschrieben im Unterricht und habe den dann nach hinten durchgeben lassen. Und so habe ich sie gefragt, ob sie mit mir in der Pause eine Runde gehen möchte. Und wenn man so in der Pause eine Runde gegangen ist, eine Runde, willst du mit mir in der Pause eine Runde gehen? Dann war es schon so, Digga, ihr datet so crazy, ihr werdet nächste Woche heiraten, Alter.
Digga, ich habe die so übel klar gemacht,
Mann, Alter. Ja,
wir sind Digga, gerade so eine Runde über den
Schulhof richtig rumgehauen, Alter. So, dann war das schon klar, dass man da auf jeden Fall richtig heftig am Pullen war. So.
Eine Runde gehen, ja, das kenne so, ich
das,
nicht.
Das war das Ding.
Ja. Das kenne ich. Also ich verstehe das, also ich kenne die Begrifflichkeit, willst du mit mir gehen?
Ja.
Die hieß ja aber nicht wirklich, dass man geht zusammen, sondern es ging ja erst, darum ging es ja.
Ja, aber wohin geht man denn, wenn man fragt und sagt die andere Person ja und dann ist man auf einmal in einer Beziehung? Das ist ja auch irgendwie Quatsch und deswegen diese Vorstufe der Beziehung, eine sogenannte Situationship oder wenn man sagt Pausenship, könnte man fast sagen, das war auf jeden Fall, mit wem verbringst du die Zeit in der Pause? Das waren auf jeden Fall, das war der Gossip, das war der Shit. Da ist man früher, weiß nicht, aus der zweiten Unterrichtsstunde, um 9.30 Uhr ist das immer gewesen, ist man dann rausgegangen und dann hat man sich meistens an einer Stelle im Pausenhof versammelt. Und dann waren zum Teil andere Leute aus der Klasse da, aber vielleicht aus den Parallelklassen, mit denen man sich gut verstanden hat. Aber leider wurde man in verschiedene Klassen eingeteilt und dann hat man da eben diese, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde Pause verbracht an dieser einen Stelle. Und wenn da an dieser einen Stelle eine Person gefehlt hat, hat man erstmal gesagt, ist er hier, ist er, wer auch immer, ist er krank oder ist sie krank? Nee, ich war vorher auch im Unterricht. Dann guckt man so ein bisschen links und rechts. Man kennt ja alle Spots. Es gibt ja nicht Leute, die einfach nur random gehen. Jeder Spot im Pausenhof wird besiedelt. Die Treppe. Hinten gibt es so eine Stehtischinsel. Dann hast du irgendwie Leute, die bei der Treppe bergab sind. Und dann gibt es da so Leute, die chillen da bei den Bänken zwischendurch. Und dann ist da der eine Mülleimer. Und diese Spots, wie so random Sims-Charaktere, die sind alle besetzt gewesen. Keiner, der irgendwie eine neue Route für sich entdeckt hat. Nein, das war alles auch vorgegeben von Jahrzehnten davor. Da haben die Leute über die Jahrgangsstufen hinweg etabliert, wo im Pausenhof zu stehen ist. Und das stimmt, wurde weitergemacht. Das wurde weitergeführt.
Das war vor allem so random. Es war jetzt nicht mal so ein richtiger Ort, so ein bestimmter Ort wie da hinten an der Mülltonne, sondern es war tatsächlich so, dass es dann so, da stand man halt, das war halt so, man ging in die Pause und stand man so rechts, bisschen, so ein paar, einen Meter links an dieser Säule. Da immer ist der Ort, wo man steht im Kreis.
Ganz genau.
Und da gehst du auch nicht weg.
Und stell mir vor, du als, weiß nicht, wenn du immer bei den Stehtischen gechillt hast, bei der dritten Säule links und hast dich auf einmal in die Mitte von der Aula auf diesen großen Kasten gesetzt, sag ich mal. Und da sind aber andere sonst immer gesessen, die coolen Kids zum Beispiel. Das ist aber auf jeden Fall verloren. So, deswegen war es auf jeden Fall klar, wer wo in der Pause ist, zu sein hat und vor allem auch mit wem. Und wenn du dieses Muster einmal durchbrochen hast, dann warst du auf jeden Fall gefühlt am nächsten Tag in der Bild hinten drin und hast gesagt, oh, haben die jetzt gerade wieder eine Affäre oder was? Hier David und wie auch immer, die sind zusammen in eine Runde in der Pause gegangen. Digga, wo seid ihr hingegangen? Ja. Wir kennen alle Ecken und Wege im Pausenhof. Ja. Wo wart ihr? Man war jetzt aber auch nicht wirklich irgendwie im Gebüsch und hat da schon wild miteinander rumgezüngelt. So weit war man natürlich auch nicht. Da ist nichts passiert.
Null.
Also wenn sich die kleinen Finger beim Gehen gestreift haben, Digga, da hat man ja schon fast Händchen gehalten.
Komplett. Und dann gab es die so richtig viel zu doll in Love waren, die dann immer so standen. Sie stand vorne und er einfach nur hinter ihr und umarmt sie so von hinten, ja. Und dann stehen die da.
Ja, genau.
Wirklich so 20 ja. Minuten und machen nichts.
Und das
können auch nicht miteinander reden, weil sie ja so hintereinander ja, stehen, ja. Aber bleiben so. Und selbst wenn sie reden wollen, dann drückt sie so ihr Gesicht ja. nach oben und redet so nach hinten und er atmet so richtig fies an der Seite so rüber, wo man sich denkt, stellt euch doch mal voreinander, Alter, ihr versteht euch gar nicht. Oh, das waren so diese richtigen Couples, Alter.
Und beide tragen eine graue Jogginghose und sie hat am Oberschenkel links oben so einen Hello Kitty Strassstein.
Oh Gott.
Ist so. Und ja. beide, weil sie sich cute finden, tragen auch beide dieses, weiß nicht, Israeli-Palästinenser-Schal.
Schal-Ding,
diesen Ding. Wo man sich auch denkt so, boah.
Der eine rot, der andere weiß.
Weiß ich nicht. Ja. Und Digga, das ist der Style, der dich morgens zufriedenstellt, wenn du in den Spiegel schaust und denkst, so überzeuge ich sie heute.
Ja.
Digga, you fucked.
Und dann bist du irgendwann nach der Schule, du als der Solo, der aber natürlich diesen einen Crush auf dem Schulhof hatte. Man hatte immer einen Crush. Und wenn ja. der eine Crush nicht mehr der Crush war, dann war der irgendjemand anders, für den ich vorher überhaupt nicht interessiert war. Es war dann so, die verliebe ich mich jetzt. Die liebe ich. In die war ich schon immer verliebt. Und dann ist man nach Hause gelaufen, hat so seinen MP3-Player, auf den so 20 Lieder passten, hatte man drin und hat man erstmal
20?
Ich weiß nicht, wie viele passten da drauf.
Wie viel Speicherkapazität hat deiner?
Keine Ahnung, ich glaube, du wärst geschockt. Wahrscheinlich so 2 MB oder so, die da drauf gepasst haben.
Irgendwie nein. Sowas. So Standardgrößen waren schon irgendwie so 128, 256 maximal. Maximal.
Und da waren dann so ein paar Songs drauf und dann hat man so auf dem Weg nach Hause, weil alles so hart war, weil das Leben so Silbermond gehört und dann war man so richtig so, oh Mann, Alter, boah, ist krass, ey, ich weiß nicht, ob ich mich jemals noch verlieben werde. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich darüber hinwegkomme über mein letztes Ding. Man guckt mal so, wie alt bist du, Mann? 14. Und es war ein hartes Leben bis jetzt. Das war wirklich echt eine Katastrophe. Ja. So früher Heartbreaks und so, das war wirklich, man dachte, man muss sterben. Wie ich gedacht, man muss sterben, das war's.
Apropos Schmerz, da muss ich noch ganz kurz eingrätschen. Auch eine witzige Story. Ich hatte früher auch einen Crush und da bin ich mit ihr mal im Schulbus zu ihr nach Hause gefahren. Da habe ich dann meiner Mom verklickert, dass ich nach der Schule mit zu ihr fahre. Dann haben die Eltern wahrscheinlich noch telefoniert, weil die ja sagen mussten, mein Kind geht heute nach der Schule zu dir und dann müssen wir Mittagessen vorbereiten oder so für ein Kind mehr. Und
wahrscheinlich haben die
auch
Sex später.
Dass die Eltern auch, Digga, wir waren, weiß
ja, aber
nicht.
Da würde mich so interessieren, was Eltern da so gequatscht haben.
Ja.
Wenn
nein,
du wusstest,
nein,
die beiden Kinder,
nein.
Die gehen jetzt zusammen nach Hause
nein.
Und die werden sich gleich im Zimmer abspielen. Junge, wenn
stopp.
Der meine Tochter anfasst,
stopp.
Alter, ich hack
nein,
dir die Hände
Jesus
ab.
Jesus Christ, Niklas. Das ist viel zu doll.
Ja, weiß ich nicht.
Niemals hätte meine Mom, der Mom der anderen das andere Mädchen gesagt, ja, also ich hole den David dann um 17 Uhr ab und der wird wahrscheinlich dreimal ableichen.
Das ist ein richtig potentes Kind, das ich da auf die Welt gesetzt habe. Und ich sage Ihnen schon mal direkt, ich weiß, wie viel der wichst zu Hause. Der hat einen Zug drauf, da müssen sie aufpassen.
Der Typ, ey. Wenn er ein bisschen zu doll sabbert, dann steck ihm die Socke in den Mund. So,
das, nee, natürlich lief da nichts, aber das war ja schon risky.
Das sagen
Alter.
Auch die Eltern nicht, Mann.
Ja, aber so dumme, pubertierende Kinder, ab welchem Alter?
Ja, okay,
ist man
warte.
Okay, ja, bitte, bring's jetzt mal
oh,
zu
dieses
Ende.
Thema ist ja wirklich, es ist ja, also das, haben wir das noch nie, also der hat dich aufgemacht?
Weiß ich nicht, doch bestimmt.
Das sprudelt ja richtig aus uns raus.
Weiß ich nicht.
Also wie so eine Vergangenheit, die unbedingt erzählt werden will.
Ja, vielleicht.
Also ich bin auf jeden Fall nach der Schule dann mit ihrem Bus mit nach Hause gefahren in ihr Pupsdorf. Das war auf jeden Fall auch richtig weit weg. Wir mussten 4-mal umsteigen, gefühlt über 18 Kuhfelder sind wir gefahren. War aber auch eine schöne Fahrt, aber sie war sehr lang. War aber auch okay, ich saß neben ihr, ich wusste ganz genau, ich werde jetzt den Tag mit ihr auch verbringen. Das war wunderschön erstmal.
Eines Tages willst du mal einen Song aufnehmen, der heißt, über 18 Kuhfelder sind wir gefahren.
Über 18 Kuhfelder musst du fahren.
Mussten wir fahren. Gut, ist ein guter Song.
Und Und dann hatte sie hatte auch auf jeden Fall so eine viel zu dolle Emo-Phase. Die war auf jeden Fall heftig geschminkt. Aber viel zu doll für ihr Alter. Also, dass man gesagt hat, das ist zu viel. Es ist zu viel. Dann hatte sie auch so üppige Haarspangen im Haar. Und ich fand's mega. Ich fand's mega, dass sie so aussah und so stark war.
Rebellisch, ja, und rebellisch.
Und sie hatte richtig runtergerancete Chucks, die so aussahen wie dein Mitsubishi Ausländer.
Ja.
Also, die hatte deinen Opa auch schon im Krieg an.
Ja.
So, solche Dinge, das war sie. Und das war halt für mich damals mega stark, dass sie wusste, was sie will. Und obwohl ich das nicht wollte, was sie anhatte, aber ihre Art der Verkörperung, ihr Selbstbewusstsein, fand ich so schön, dass ich mich auf einmal für diese Sachen auch interessiert habe und habe gedacht, sie ist cool in meinen Augen. Ergo, die Sachen, die sie trägt, müssen auch cool sein. Und da hat man sich auf einmal angepasst. Und diese schwarz-rot karierte Würfelkette auf einmal und Nietengürtel. Ja, hätte ich sie sonst nie getragen.
Hatten wir alle.
Aber ich wollte ihr gefallen und dann habe ich das einfach auch mitgehört. Und auf dieser Busfahrt, die so ewig lang war, was macht man denn da? Sich unterhalten? Ja, aber was denn? So, keine Ahnung, was sie interessiert. Ich kann auch nicht fragen, weil ich sofort Nasenbluten bekomme. Also haben wir uns dazu geeinigt, und du hast den MP3-Player schon angesprochen, dass sie gesagt hat, hier wollen wir zusammen Musik hören. Und ich so, ja, auf jeden Fall, mega geil, let's go, lass uns Musik hören. Damals gab es noch keine AirPods oder sonst irgendwas, oder so irgendwie, dass man das teilen kann, sondern es gab ein Kabel, da waren zwei Stöpsel dran, ein Stöpsel in ihr Ohr, ein Stöpsel in mein Ohr, und dann haben wir zusammen Musik gehört. Und was haben wir gehört? Die Ärzte.
Ja.
Richtig
witzig.
Laut.
Ja, wir auch.
So unglaublich laut, dass ich während dieser ganzen Busfahrt gedacht habe, Digga, mein Trommelfell platzt. Ich scheiß mir in die Hose. Es ist so gottlos laut. Ich höre nichts. Ich kann noch nicht mal den Text, den die da grölen, verstehen, auch wenn ich mich ganz doll anstrenge. Problem war, die Fahrt war sehr lang. Deswegen, ich war gefangen. Plus, ich wollte ihr ja gefallen. Also habe ich auf jeden Fall nicht gesagt, du, sorry, aber es ist voll laut. Habe ich nicht gemacht. Digga, ich war wirklich komplett am Rande der Verzweiflung. Hab's aber durchgezogen, einfach nur, weil ich mir gedacht habe, die ist so cool. Alles, was sie macht, das ist cool, das muss ich jetzt auch mögen. Scheinbar gehört laut Ärzte hören dazu. Und boy, habe ich danach die Ärzte heftig gesuchtet. Nach wie vor, tolle Band, tolle Musik. Das war so die Zeit, die mich dann geprägt hat.
Da kommt ein richtig krasser Flashback, die Ärzte.
Das war bei mir.
Ich habe die Ärzte nämlich auch. Und zwar habe ich ein Mädchen damals, die fand ich damals mal richtig toll. Und dann habe ich die irgendwann, da war der aber ein guter Freund von mir, die ganze Zeit mit der zusammen. Und die waren die ganze Zeit, haben die so am Schulhof gestanden und er hinter ihr und ihren Nacken geröchelt. Und es war irgendwie alles, oh, es war super furchtbar. Und dann irgendwann war die wieder frei, weil bei denen hat es einfach nicht funktioniert. Ich meine, was hat nicht funktioniert bei denen? Keine Ahnung, stand halt vielleicht zu lange am Schulhof rum. Da gab es ja keine richtigen Dinge, die man irgendwie zusammen geteilt hat, wo man sagen könnte, du mit uns beide, das soll es nicht mehr sein.
Ja.
Sondern da war das halt einfach irgendwann so, da könnte die kleinste Lappalie konnte passieren und dann war man halt getrennt. Und dann
Marcel ist wieder frei, ich gehe zu ihm rüber.
Genau, ich gehe zu ihm.
So, das ist der Grund.
So, und dann war irgendwann halt da die Bahn frei und dann habe ich mich mit deren halt auch irgendwann getroffen und dann war das ganz toll und sehr aufregend. Und wie du gerade schon sagtest, hat man ja wirklich, also früher, so mit Händen und Füßen dann versucht, die Zeit totzuschlagen, wenn man sich mit so einer Person getroffen hat, weil man hat ja nichts zusammen gemacht. Man hat sich weder geküsst, man hat sich mit sich nicht näher gekommen, man hat schon gar nicht sich getraut, in einem geschlossenen Raum sich nebeneinander zu legen oder so. Also so viel Erotik, das wäre ja also gar nicht denkbar gewesen. Also hat man seine Zeit mit so richtig bescheuerten Sachen verbracht und ich habe irgendwie so ein Bild im Kopf, das werde ich nie vergessen. David, sie hat oben im Hochbett gelegen, warum auch immer, sie lag da und ich stand in ihrem Zimmer und habe dann Musik angemacht und da war unter anderem die Ärzte Westerland.
Mhm.
Oh, ich habe solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Und das war irgendwie, das war so unser Song. Das war unser Song und der war ganz romantisch und weil man halt nicht wusste, was man machen sollte, war ich dann sehr peinlich berührt, stand ich vor diesem Hochbett und habe für sie Westerland performt. Alleine mit ihrem Zimmer und hab's gesungen, mehrere Male hintereinander, während es lief.
Hat sie dich dabei angeschaut? Hat sie zugeschaut?
Ja, sie hat zugeschaut.
Okay.
Weil man ja auch, ne, damals war ja niemand am Handy oder so.
Ja, ja.
Man hat ja wirklich bewusst miteinander Zeit verbracht, was ja noch viel schlimmer war. Da musste man sich ja wirklich miteinander beschäftigen. Da musste man die ganze Zeit zusammen nutzen. Ey, das war schon immer richtig weird. Das waren so die ersten Kontakte zum anderen Geschlecht, oder zum selben, wenn es damals so gewesen wäre, aber in meinem Fall war es dann halt der Kontakt zum anderen Geschlecht, war schon einfach sehr holprig. Ja, das war schon alles nicht cool. Also manchmal waren auch süße Sachen dabei. Ja, wir haben mal eben so einen Brief geschrieben. Ich habe super viele Briefe geschrieben. Früher auch immer Briefe geschrieben. Wie war das eine gute Möglichkeit irgendwie, um dann einfach zu sagen so,
es war so nett. Ich mach Schluss.
Ja, genau. Zum Beispiel Brief schreiben. Muss man nicht persönlich machen. So, dann geht man halt hin und dann zu allem möglichen Scheiß gab es einen Brief dazu. Geburtstag, Brief dazu. Dafür gab es dann ein richtig schlechtes Geschenk.
Ja,
so eine Plastikrose oder so ein Kack, Alter, was man früher dann verschenkt hat. Sachen, die einfach zu doll sind. Diddleblatt.
Habe ich gesammelt.
Habe ich auch gesammelt.
Wer nicht?
Ohne Ende. Ganze Mappe voll.
Eine, wo man bei den Diddleblättern reiben konnte, haben die so ein, haben mich geduftet.
Naja.
War geil.
Ja, und ich sah so scheiße aus, ey. Ich hatte die Haare lang, ganz lang. Aber nicht cool lang, sondern so einfach so.
Verwesen.
So verwesen, so sehr zottelig, so schräg durchs Gesicht hängen, so ein Seitenscheitel, der ein bisschen zu tief ins Gesicht hängt. Mhm. Ja, so ein bisschen auch zwischendurch einfach auch, ne, wie deine Angetraute da, deine Emo-Angetraute da, war man so ein bisschen gegen System, ein bisschen Metal gehört und so mal zwischendurch. Einfach gegen alles. Pubertät.
Ja.
Alle Phasen mal durchgemacht. Das war mir eigentlich ganz hilfreich.
Ja, ja. Aber ich glaube, auch da hat man so als heranwachsender, pubertierender einen gewissen Weltschmerz verspürt, der überhaupt keine, ich will nicht sagen Daseinsberechtigung hat, weil man keine Erfahrung hätte. Aber alles war auf jeden Fall wahnsinnig dramatisch. Und ich stelle es mir unglaublich schwer vor, als zukünftiger Vater, wenn ich dann mal Kinder habe, da adäquat drauf reagieren zu können. Weil dieses Gefühlsfeuerwerk, was da in so einem heranwachsenden Körper passiert und verstanden werden möchte, du kannst ja fast nur falsch liegen. Und gleichzeitig ist es auch schön zu wissen, dass diese Phase irgendwann vorbeigeht und man vielleicht über diese Zeit auch lacht oder hier einen Podcast drüber spricht, dass man sagt, meine Güte, ich war bestimmt kein leichter Jugendlicher. Aber jetzt finde ich mich eigentlich ganz okay und kann sehr gut darüber lachen, dass es so passiert ist alles. Und dass wir alle super komisch waren. Die Coolen, die damals als Coolen deklariert wurden, kann man jetzt getrost in die Vergangenheit blicken und sagen, die waren nicht so cool. Die Aufmüpfigen, die mit den Rollern über den Schulhof gefahren sind und mit 25 km/h Jenny nach Hause gefahren haben, nur weil ich keine Möglichkeit hatte. Der große, starke, der auch irgendwie, der ist mal sitzen geblieben, so. Der hat einen ganz anderen Körperbau gehabt, der Typ. Der hat im Schulsport immer viel zu doll aufgetragen. Der war der Erste, der Dark Temptation von Axt mit dabei hatte. Und der war auch der Erste, der im Schulsport geduscht hat. So, und wo man sich denkt, so, fuck, Digga, der hat jetzt geduscht und dann habe ich seinen Penis gesehen. Fuck. Hä, der ist übel haarig, Alter. Was geht ab?
Kranke Keule, Bruder.
Ja, was ist mit mir los, Digga? Und du guckst an dir runter und denkst dir, Digga,
nee, hier ich bin so ich nicht ein duschen.
Loser, ey.
Gehe ich nicht duschen.
Du hast einfach verloren und es ist einfach so nichtig und dennoch weltbewegend in der Situation. Also bei dir geht so viel im Kopf los, es ist unfassbar. Es ist fast schon ein Wunder der Natur.
Aber trotzdem, was eine geile Zeit, oder? Sagt auch Juli, by the way.
Perfekte Welle.
2000er, ja. Aber was eine verdammt gute Zeit, so dass man damals so, dass das halt deine Probleme waren.
Ja, genau.
Dass das deine kleinen Dramas waren. Ja. Hat dich wirklich nicht gejuckt. Und wenn die Eltern abends den Fernseher gemacht haben für Nachrichten, Digga, hab ich abgeschaltet oder bin ich gegangen. Das hat mich einfach nicht gejuckt. So alles, was in der Welt passiert ist, wusste ich Zeit meines Lebens einfach nicht. Keine Ahnung, was außerhalb von Deutschland passiert ist. Das war einfach für mich nicht existent.
Guter Punkt.
Also wirklich gar nicht. Ich hätte dir jetzt nicht sagen können, also
naja,
nirgendwo, also ja, damals, was vielleicht so prägnant war, da war so bei 9-11, so, das war das Einzige, gesagt, genau. Wo ich mich dran erinnern kann, dass ich da im Schneidersitz vorm Fernseher saß und gar nicht glauben konnte, was da abging, so. Das war so völlig verrückt, so total irre. Aber ansonsten hat man doch sein Leben lang bis zu einem Alter, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so richtig einordnen, bis wann das angefangen hat, dass man sich mal so ein bisschen mal beschäftigt hat. Ich habe auch nie Zeitung gelesen morgens. Bei uns lag immer früher, bei uns hieß es die Rheinische Post, kam bei uns immer. Und die lag immer auf dem Frühstückstisch. Oh, war ich so derbe langweilig. So, dann hat mein Vater und so, meine Mom da drin früh morgens immer geschmökert. Ich habe da reingeguckt, ich habe nicht mal die erste Seite geschafft, weil ich so öde fand, weil ich konnte mich auch damals nie so viel mit Text auseinandersetzen. Das war damals schon ein Problem. Aber ich wusste nichts, was in der Welt passiert. Und ja, ist auch nicht gut, weil man sollte wissen, was in der Welt passiert. Aber in deiner Jugend und in der Kindheit, wo es für dich einfach egal ist, existierten nur deine kleinen selbstgemachten Dramas, so deine kleinen selbstgemachten Tragödien, dein Heartbreak. Es dreht sich fast, und es kommt wieder dieser positive Egoismus, die ganze Welt dreht sich wirklich nur um dich und dein kleines Leben und deinen kleinen dein kleines Ökosystem. Und irgendwie ist das so ein Abschnitt deines Lebens, wo es irgendwie legitim ist. Das ist irgendwie okay. Das ist irgendwie schön.
Würdest du sagen, dass man als elterliche Erziehungsperson vielleicht irgendwie einen gewissen Lehrauftrag hat, um ein gewisses Politikverständnis und Wissen Kindern beizubringen? Natürlich nur, auch wenn es irgendwie dann Interesse zeigt, aber dass man da dem Kind, man lebt es dem Kind wahrscheinlich auch so ein bisschen vor. Auch fast ungewollt. Also ich glaube, wenn die Eltern Politik interessiert sind, färbt sich das vielleicht ein bisschen auf die Kinder ab, ohne dass die groß sagen, ich werde hier von den Eltern zum Zeitunglesen getriezt und gezwungen.
Ja, das glaube ich nicht. Also das würde ich jetzt nicht machen, aber ich erlebe das jetzt gerade so bei meiner Nichte zum Beispiel, dass der halt zum Beispiel immer, die fragt ja sehr viel. Mhm. Ich weiß es nicht, da kann ich mich natürlich bei mir jetzt nicht sehr dran erinnern, so was mir dann erzählt wurde. Aber meine Nichte, die fragt zum Beispiel ganz viel, mein Bruder halt und meine Schwägerin. Und wenn die was fragt, kriegt die dann eine sehr ehrliche Antwort drauf. Mhm. Und dann wird er das halt erklärt, halt natürlich kindgerecht. Aber die kriegt schon einfach viel erklärt, wenn sie es halt wissen möchte. Das finde ich auch richtig. Also wenn ein Kind irgendwas fragt, sollte man dann vielleicht auch versuchen, das ehrlich zu beantworten. Jetzt nicht zu sagen, nein, 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 alle leben zusammen halt mit unter einem großen Regenbogen. Und das ist alles mega. Sondern kann man ja schon sagen, kann man versuchen, das halt mitzugeben. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, so ein super schmaler Grat. Deshalb ich großen Respekt vor Eltern, die das halt gut durchziehen, diese Entscheidungen halt treffen müssen. Weil natürlich willst du dein Kind ja auch beschützen vor der Welt so ein bisschen. Ne? Also was, keine Ahnung, wie jung musst du dein Kind ranführen an die schlimmsten Sachen, die auf der Welt passieren? Also wann muss ein Kind das wissen? Also muss ein Kind das wissen? Mhm. Oder kann man auch wirklich das auch gönnen, dass man sagt, ja, nur weil ich merke, dass die Welt komplett abgefuckt und scheiße ist an vielen Stellen und mir Dinge Angst machen, muss ich das in einem bestimmten Alter schon auf mein Kind abwälzen und sagen, nee, 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 du, dich bereite ich jetzt mal vor auf die Welt. Du musst schon wissen, wie scheiße alles ist.
Das kommt eh früh genug.
Dann ja, genau, es kommt ja früh genug. Du kommst ja nicht drumherum irgendwann. Egal, wie sehr du dich auch nicht mit irgendwas beschäftigen willst, weil du Angst davor hast, du kriegst es ja aufs Auge gedrückt und vor allen Dingen noch viel schlimmer und noch viel mehr ein Grund für mich als Elternteil vielleicht zu sagen, ich möchte mein Kind so lange wie möglich davor so ein bisschen behüten. Dadurch, dass die Kinder jetzt immer früher Smartphones und so bekommen, werden die das, du wirst ja komplett die Kontrolle verlieren, was dein Kind mitbekommt, sieht und so und durch TikTok und weiß nicht was. Es wird ja ganz schön kranke, heftige Sachen sehen in einem Alter, wo wir es vielleicht noch nicht so bewusst gesehen haben.
Ich habe ganz klar damals auch straight up die Kontrolle verloren, als ich mein Handy bekommen habe. Mein erstes Handy, Nokia 6230. Das war mit einer der ersten Handys mit integrierter Kamera, natürlich nur hinten, und Farbdisplay. Mhm. Das war sehr, sehr pixelig und die Auflösung war wirklich sehr bescheiden. 1,8 Megapixel, wenn es hochkommt. Und war sehr, also sehr krass auf jeden Fall das Handy. Aber warum es mich zur Verzweiflung gebracht hat, und zwar, ich habe vorher gesagt, dass ich meinen ersten Zettel, ob eine Person mit mir eine Runde in der Pause gehen möchte, habe ich ja per Hand geschrieben und dann durch die Reihen nach hinten geben lassen, zu ihr, dann so ein bisschen geguckt, wann macht sie den Zettel auf und wie reagiert sie, was steht da in ihrem Gesicht geschrieben, welche Emotionen. Und die zweite Frage, die ich gestellt habe, war über eine SMS damals mit meinem allerersten Handy. Und dann habe ich ihr eine SMS geschrieben und habe geschrieben, ich wollte, willst du mit mir gehen, schreiben. Und damals T9 hat willst du mit mir gegen gemacht. Ich habe das abgeschickt, habe es nicht gerafft. Und habe mir dann, nachdem ich die Nachricht nochmal gelesen habe, weil nach, weiß ich nicht, 20 Minuten gab es noch keine Antwort, habe ich gedacht, scheiße, was habe ich überhaupt geschrieben? Und habe dann gesehen, ich habe mich verschrieben. Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Wie konnte ich nur? Scheiße, was denkt ihr jetzt von mir? Dass ich so ein Hallodri, so ein Schludrian bin, der sich überhaupt nicht konzentrieren kann. Und bei drei Worten, willst du mit mir gegen? Das waren fünf. Willst du mit mir gegen? Das sind vier Worte. Das ist doch egal jetzt.
Ja. Bei dem einen Wort, was ich geschrieben habe, habe ich mich verschrieben. Willst du mit mir gegen?
Dass sie jetzt denkt, so, ich bin richtig dumm, Alter. Ich habe richtig vergeigt.
Geil wäre gewesen, wenn du so immer wieder so einfach hinterhergeschrieben hättest, ganz panisch so, gehen.
Und mit der war ich dann sage und schreibe 2 Wochen auch offiziell zusammen, nachdem sie mir dann gesagt hat, ey, können wir mal bitte eine Runde in der Pause gehen, David? Und ich war mega geil, ja, auf jeden Fall, nach 2 Wochen. Davor, das habe ich noch gar nicht erzählt, ich habe ihr diese Nachricht geschrieben, willst du mit mir gegen? Dann kam irgendwann am Abend eine SMS von ihr zurück und sie hat geschrieben, ja. Dann war so.
Ohne zu wissen, was du von dir wolltest. Also, jetzt gedacht, kein Plan, ich check's nicht, aber ja.
Gegen was sollen wir sein? Gegen irgendwas sein ist erstmal nie verkehrt.
Wir zwei gegen das Patriarchat. Ja, genau. Let's go.
Wir stürmen, was auch immer du stürmen möchtest. Und dann hat sie nur ja geschrieben und einfach nur diese offene Frage von mir, willst du mit mir gehen? Und sie mit ja geantwortet, war wie ein Pakt. Es war klar, dass ich jetzt eine Freundin habe. Und dann bin ich auf jeden Fall glücklich wie eh und je ins Bett gegangen und konnte mir mein Glück kaum fassen. Wusste aber gar nicht, was ich jetzt danach mache. Wie führt man eine Beziehung? Wie spreche ich sie morgen an? Spreche ich sie überhaupt morgen an? Und ich bin mir relativ sicher sogar, dass ich ab dem Moment, ab dem sie ja gesagt hat, habe ich sie fast ignoriert, weil ich einfach nicht mehr drauf klar kam, was ich jetzt machen soll.
Aber komplett aber stehen Move. Lassen. Sind wir zusammen? Ja, gut, das reicht mir. Ciao.
Und dann habe ich sie komplett stehen lassen. Und wirklich, wir haben sehr, sehr wenig miteinander gemacht. Das war überhaupt nicht befriedigend für meine ursprüngliche Intention, sie auch zu fragen, ob sie meine Freundin sein möchte. Dann völlig überraschend mit ja. So, Digga, da habe ich überhaupt nicht gerechnet. Was soll ich denn jetzt machen? Was erwartest du denn jetzt von mir? Du übst mal nicht so einen Druck auf. Und dann nach 2 Wochen hat sie gesagt, sollen wir mal in der Pause eine Runde drehen? Und habe gesagt, ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Cool, erste Intention auch von ihr. Und dann nach so 200 Metern in den ersten 3 Minuten hat sie gesagt, David, ich glaube, das funktioniert nicht. Da war ich so, was, warum denn?
Hä, es ist doch mega. Hast du keine geile Zeit, Alter? Ich fand, es waren die besten 2 Wochen meines Lebens. Oh mein Gott.
Und dann war ich heartbroken, weil mit mir zum ersten Mal auch Schluss gemacht wurde. Relativ zackig und eiskalt. Aber jetzt retrospektiv absolut zu Recht.
Jetzt kannst du verstehen, ne?
Ich kann es absolut
jetzt
verstehen.
Jetzt langsam weißt du, was Arme. Schiefgelaufen ist. Ja, ist,
ja einiges. Ja. Woran hatte ich liegen? An allem.
Ja, also wirklich, da war ja auch nichts.
Und da, ja, das war meine erste Erfahrung mit meiner ersten damaligen Freundin. Wie alt war ich? In der 6. Klasse oder so, glaube ich, war ich. Ist das früh oder ist das spät?
6. Klasse.
Wann hattest du deine erste Freundin?
Oh, boah, das weiß ich tatsächlich nicht noch? Mehr. Keine Ahnung. Da war ich, ja, ach, erste Freundin. Weiß nicht. Boah, das war damals auch so schwammig. Was war eine Freundin? Also
alles. Naja, das habe ich schon sehr doll als meine Freundin betitelt, ja. Weil ich gefragt habe, willst du? Und sie sagt ja. Und dann war man zusammen.
Ja, aber für mich hat das gereicht. Das war auch eine krasse Beziehung. Also ihr seid ja wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen. Irre.
Du, es ist länger als so manches Promi-Paar.
Ja, stimmt. Also. Ja, das stimmt. Nee, weiß ich nicht mehr. Ich fand es sehr schwierig, irgendwann zu raffen. Also jetzt im Nachgang zu raffen, so, was war denn davon überhaupt? War da irgendwann, also ja, dann hat man hier mal einen Liebesbrief geschrieben, dann hat man eine Klatsche bekommen, dann da hat das damals.
Klatsche geklappt. Bekommen?
Ja, also Klatsche im Sinne von.
Eine Absage,
dass jemand okay. gesagt hat, nö, will ich nicht. Dann hat man gesagt, gut, kannst du mir den Zettel wiedergeben, dann gebe ich ihm den anderen.
Nein, das ist
nein, oh Gott, Jesus Christ. Ja, ein Diddleblatt geopfert. Du, das war teuer, wenn man damals sein Herz verschenken wollte.
Invest.
Wortwörtlich. Ja. Nee, keine Ahnung. So ist ja alles dann irgendwann gut ausgegangen. Dann hatte man dann auch irgendwann mal eine echte Freundin. Und dann wurde das so von Mal zu Mal, immer hat man immer was gelernt. Von jedem Mal zu Mal hat man immer was gelernt. Und dann wurde es auch immer romantischer irgendwann.
Das ist auch schön, immer,
ja.
Sich das selber anzueignen und selber zu lernen und zu realisieren, was man machen muss, wie das Gegenüber reagiert, wenn man etwas macht oder wie man auch selber reagiert, wenn das Gegenüber etwas macht. Das ist ganz schön eigentlich.
Ja, es war eine gute Zeit. Ja, es war eine geile Zeit. Und es war geil. Oh, richtige 2000er-Vibes heute. Richtig viele Leute, die in unserem Alter sind, die fühlen sich jetzt richtig geflashbacked.
Es ist die Happy Hour.
Ja.
Passend dazu würden wir natürlich jetzt einfach eine gute 2000er-Mucke empfehlen, die wir selber gehört haben. Fällt dir was spontan ein?
Boah, das kann ich aber nicht mit gutem Gewissen empfehlen, weil das geht nicht, weil die Songs würden dann in die Happy Hour Playlist kommen.
Und heute, Niklas, heute würde ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Heute machen wir eine Ausnahme. Du kannst Lieder aufzählen, die 2000er Songs sind, die du gut findest, die nicht auf der Happy Hour Liste landen werden. Ich habe eins dabei, das wird auf der Happy Hour Liste landen. Dann werden wir auf jeden Fall unseren Wettschulden gerecht. Aber es ist einfach nur für die Leute.
Das ach so, okay. Aber wir dürfen noch was Richtiges empfehlen.
Können wir gerne, ja.
Okay, weil ich habe nämlich noch eine sehr gute Musikempfehlung. Perfekt. Okay. Ja, Westerland habe ich jetzt ja schon gesagt. Es war, ist Westerland ist doch kein 2000er Track, oder?
Ich würde gerne googeln, aber.
Ist das nicht schon viel älter? Westerland? Ärzte? Oh, fuck. Keine Ahnung. Hat man auf jeden Fall da irgendwie noch gehört.
Weiß ich nicht.
2000er Track, ja, also hier, wie heißt denn jetzt nicht Juli Perfekte Welle, sondern.
Rosenstolz.
Ja, nee. Hier, dann Wir sind Helden mit. Sie haben uns. War das, wir sind Helden, ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot ja, weiß. Nee, denn, ja. Oh ja, ich hab eins. Oh, das war toll. Keen mit Fuck.
Oh je.
So heißt der Song nicht. Oh, Keen. Boah, das war bei SingStar. Digga, die ganzen Singstar-Mucke. Warte, wir haben doch hier WLAN. Wir sind doch hier im Hotelzimmer. Übrigens, wir sind Leute, wir sind gerade in Berlin. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wollten auch eigentlich, ja, wollten eigentlich über was ganz anderes reden.
Ja, heute sind wir komplett abgebogen.
Also das hat wirklich komplett nicht... Da, Somewhere Only We Know. Kennst du das noch? Hast du es im Kopf?
Das ist witzig. Somewhere Only We Know. Ich habe letztens auf dem Weg hierher, habe ich eine so eine 2000er-Playlist nämlich angehört. Ja, und ich glaube, ich kenne das Lied. Wir können es leider nicht anspielen. Oh, Sympathy. Sympathy, ja, genau, ja. I'm getting old and I need exakt. Somewhere to rely. Und da, bei dem Lied, ich war am Handy, habe irgendwie, weiß nicht was gemacht, und dieses Lied lief, und dann war ich so, ja, stimmt. Was war das denn nochmal für ein Lied?
Ja.
Und dann habe ich mir auch gedacht, dieses Lied hätte ich nicht ansatzweise mit Titel und Interpret jemals richtig erraten. Keine Chance.
Da fällt mir gerade ein. Ich gucke gerade so, ich gehe gerade hier bei Spotify auf eine 2000er-Playlist und wir spielen ja mal sehr gerne das Spiel Songquiz, ne?
Ja.
Und da muss ich jetzt immer dran denken, dass ich zum zweiten Mal letztens, als wir in Kreta waren, hatte ich das auch schon beim Songquiz, da war die Runde sehr impressed, dass ich nach ungefähr einer Sekunde das Lied Allein von Polarkreis 18 erraten habe. Wirklich nach dem ersten, da fängt dann einfach so eine ganz leise Chorusstimme an.
Ja.
Und warum auch immer, irgendwo im letzten Abteil meines Hirns hat irgendeine Synapse gesagt, ja, ist Polarkreis 18 allein aus den 2000ern. Keine Ahnung, auch so ein Hit gewesen.
One-Hit-Wonder. In den 2000ern waren auch viele One-Hit-Wonder. Was man ja heutzutage von der ganzen TikTok-Generation auch sagen kann, weil einfach nur viele Künstler, Künstlerinnen einen Hit droppen. Das ist ein musikalischer Drop, der ein Gefühl beschreibt, und dann bist du weg.
Hat sich doch nicht so viel geändert vielleicht. Ja, so, was vielleicht. Dein 2000er-Banger?
Mein 2000er-Banger, pass auf, ich habe ihn mir abgespeichert. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das ein 2000er-Banger überhaupt ist. Fuck, wo habe ich's denn? Ist das? Ich müsste jetzt reinhören. Fuck, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oh Gott, das ist ja jetzt richtig kacke. Ja, dann
baller einen anderen rein.
Dann balle ich einen anderen rein. Und zwar von Coldplay Clocks.
Oh Gott, ja. Die haben aber richtig viele 2000er-Banger.
Das ist Coldplay. Aber ein bisschen danach gewesen, glaube ich.
Coldplay. Clocks? Ja, also Coldplay ist auch voll 2000er.
Ja?
Die besten Lieder von Coldplay, würde ich sagen, sind in den 2000ern. Hier The Scientist, Fix You, die sind doch alle in den 2000ern rausgekommen.
Ich weiß nicht warum, ist es dir auch schon öfter aufgefallen, dass gegen Coldplay ungerechtigt schon heftig geschossen wird, so, dass so Leute ohne Musikgeschmack und Seele Coldplay hören würden? Das ist mir jetzt schon in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, ich habe jetzt keine empirische Studie darüber geführt, aber ich habe schon öfter jetzt gehört, dass viele Leute immer über Coldplay ablästern und sagen, wirklich? Ja, Coldplay, Alter, dieses weichgewaschene Wohlfühlprogramm von Musik, Alter, das ist aber auch überhaupt kein Herz und keine Seele, sondern einfach nur eine Musik, die ist schön, ja, aber die hat jetzt, die hat keine Ecken und Kanten, sondern ist einfach nur so ein Larifari-Gedudel, wo ich mir denke, so, Digga, ihr habt so geile Musik gemacht, bin ich jetzt, ist mein Charakter schwach und ich stehe auf so weichgespülte Musik?
Also ich sag, Coldplay ist komplett geil. Ich würde alles tun, um mal auf ein Coldplay-Konzert zu dürfen. Komplett geil. Lass mal auf ein Coldplay-Konzert
gehen. Herz der Community, regelt das mal.
Können wir bitte auf ein... Nein, jetzt mal ohne Witz, die kommen dieses Jahr, glaube ich, das checken wir mal. Ich habe letztens mal irgendwann nachgeguckt, ja, die sind in Düsseldorf.
Ja, da kostet aber das Ticket 500 Euro oder so.
Ja, das ist ein bisschen doll. 500 Euro für ein Ticket, aber ich habe schon Bock, aber so viel Bock weiß nicht, ob ich habe. Aber da hätte ich richtig Bock drauf. Ich glaube, ein Coldplay-Konzert, das vergisst du nicht. Ob man jetzt, also jetzt mal, lass dahingestellt, also man kann auch Coldplay scheiße finden, um Gottes Willen, ist halt wie jede andere Band, aber ich glaube, das ist so ein Happening. Das ist also wie so ein Taylor-Swift-Konzert, du kannst Taylor Swift auch nicht cool finden. Ich glaube trotzdem, dass du, wenn du da in so einer Arena stehst bei einem Taylor-Swift-Konzert, sagst danach, Digga, das war eine Show.
Ja.
So, und ich glaube, das ist bei Coldplay auch so.
Eine Show, die ich auch ganz gerne noch gesehen hätte, auch Lied von 2000, packt's oder schafft's heute nicht in die Happy-Hour-Playlist. Und jetzt halte ich fest, Niklas, und ich werde voraussagen, dass du sagst, ja, Mann, das war ein geiles Lied, aber danach kam auch nicht mehr viel. Das war In the Shadows von Rasmus.
In the Shadows. Ja, 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 ja.
Digga, das habe ich auch rauf und runter gehört.
Ja, irgendwie hat man das Gefühl, es hätte in den 2000ern nicht viel Musik gegeben, weil alle dieselbe Musik gehört haben, aber...
Ja, ich glaube einfach nur, dass während den 2000ern die Möglichkeit, Musik zu verbreiten, sehr limitiert war. Damals gab es MTV und Viva. ein Telefon, das man vielleicht damals hatte mit Bluetooth oder Infrarot, um sich irgendwelche 50 Cent Windows-Shopper-Lieder im Bus zu teilen. Das war auch meine Buszeit, wenn ich das Handy, also als ich das Handy bekommen habe, dass man dann mit anderen Leuten im Bus auf dem Weg zur Schule Musik geteilt hat. Dann war es immer wahnsinnig knapp, ob man in den letzten 30 Sekunden da noch das Lied hin und her schickt, weil der Tobias vom Scheiner Gymnasium gleich aussteigen muss. Hat man es vielleicht nicht geschafft. Da war der Song futsch. Und so hat sich Musik verbreitet überhaupt.
Ja.
Und mittlerweile schaffst du es ja super, auf TikTok und auf Instagram oder sonst irgendwo Musik super schnell publik zu machen. Dementsprechend glaube ich, dass es wenig Musik gab, gefühlt, weil man einfach nicht die breite Bandbreite bekommen hat. Man hier ist schon ein bisschen.
Ja, es war ein sehr langer Tag. Müssen wir nächstes Mal von.
Wie viel ist eigentlich so ein kleiner Real-Life-Check? Es ist gerade 22 Uhr. Ich bin von Köln hierher gefahren. Wann bin ich losgefahren? Um 8 oder so. Und dann bin ich hierher und dann direkt so einen Dreh noch gehabt. Jetzt sitzen wir verschwitzt im Bett. Und haben die 2000 im Kopf.
Ich möchte aber, damit das Ganze auf jeden Fall noch richtige Früchte trägt, ich habe noch eine richtige Musikempfehlung. Die will ich unbedingt machen, weil es so toll ist und weil ich es die letzten Wochen pumpe ich das rauf und runter und bin hellauf begeistert. Und muss diese Empfehlung jetzt machen, weil ich glaube, dass die bald richtig durchstarten. Es ist, ich weiß gar nicht, ob es ein Dude ist oder es ist, glaube ich, eine Band. Und zwar ist das Zartmann. Zartmann, ey, unfassbar, unfassbar toll. Ist auf jeden Fall für mich so der nächste Künstler oder die nächste Band, die sich einreiht bei Berg, Jeremias, Levin Liam, Edwin Rosen, so diese ganzen. Also deutsche Musik kriegt ja gerade einen richtigen Aufwind, weil da richtig gute Künstler, Inyo, Schmidt, so diese ganzen, die einfach richtig, richtig gute deutsche Musik machen. Und das ist auf jeden Fall der nächste, Zartmann, richtig gut. Ich werfe direkt den Track in die Runde, Fußbaumeln. Das ist meine Track-Empfehlung. Wenn ihr aber da seid und dann hört ihr das und sagt, Alter, das ist ein wunderschönes Lied, dann geht mal rein da und hört die anderen Songs durch. Ist gerade so ein bisschen upcoming, ist aber noch nicht groß. Aber das heißt, wenn man es jetzt hört, kann man noch so ein bisschen sagen, ey, ich war am Anfang dabei. Aber hear me out, mark my words, ich sag, das wird ein richtiges Ding. Zartmann.
Kann man da investieren? Nimmt der Geld?
Ja, weiß nicht. Nicht so richtig, aber irgendwie finde ich das ein richtig schönes Gefühl. Es gibt so ein paar Sachen irgendwie, wo man richtig liegt und irgendwie dann von Anfang an dabei war. Und es ist einfach schön zu beobachten, dass so Leute durch die Decke gehen. Wie gesagt, ich hatte das auf meine Liste hier gesetzt von der Happy Hour. Das war schon vor 2 Wochen drauf und dann habe ich es irgendwie nicht gemacht. Und hab dann das so ein paar Freunden gezeigt und meinte so, Alter, das wird der Shit. Ich schwöre, ich habe so ein Gefühl, dass die Mucke ist geil, das sind geile Texte, geile Musik in sich, irgendwie ist das kreativ geschrieben, das ist cool. Und jetzt gucke ich vor 3 Tagen bei Instagram bei denen auf der Seite und sehe, dass die Vorband gespielt haben von Mark Forster. Ich mir auch dachte, okay, wow, jetzt geht's ab, okay, dann now you go. Ist ja immer so. Die werden normalerweise immer, die rotieren sich ja immer, das ist ganz cool, die supporten sich immer alle gegenseitig. Dann bist du bei Paula Hartmann mal Vorband, bei Levin Liam, bei Jeremias oder was weiß ich. Und dann schieben sie sich so hoch. Ist immer ganz schön zu beobachten.
Geil, packen wir drauf. Liebe Leute, findet ihr auch und alle weiteren Lieder in unserer Happy Hour Playlist findet ihr, wenn ihr hier bei dem Spotify-Dings ganz oben scrollt, dann seht ihr da ähnliche Inhalte, könnt ihr mal draufklicken und die Happy Hour Playlist gerne abonnieren. Wenn ihr schon da abonniert habt, dann ohne weitere Umkosten diesen Podcast-Kanal auch noch abonnieren. Das kostet euch keinen Cent, bedeutet uns aber einiges, deswegen Ehre und Shoutout und Respekt geht raus. Ich packe auch noch ein Lied mit rein, habe ich in der letzten Zeit in der Akustikversion gehört, bei Tiny Desk Concert und zwar von Post Malone, Enough is Enough. Ist in der originalen Fassung etwas poppiger, fand ich aber auch schön, vor allem, weil ich die Akustikversion zuerst gehört habe. Schöne Sache.
War richtig gut. Post Malone ist gut.
Also richtig schöner Musiker mit gutem Herz, wo man sich denkt, du bist ein voll tätowierter Rapper, ich pack dich in so eine Ecke. Nee, Post Malone proves me wrong every single time und sagt, nee, ich habe das Herz genau da, wo es sein soll. Und das packt er in schöne Musik.
Sehr gut. Und auf dem letzten Meter haue ich euch noch eine Serienempfehlung hinterher, weil ich es jetzt durchgesuchtet habe ohne Ende und es war so geil. Und zwar ist das bei Prime Video Fallout.
Hast du geguckt?
Ja, ist der absolute Wahnsinn.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Erzähl mal ganz kurz, sorry.
Ich muss es natürlich gehört. Jetzt, also ich mag das ja nicht, wenn Leute einfach immer pauschal allen Leuten irgendwas empfehlen und sagen, das ist super, musst du gucken. Ist aber oft so ein Problem bei so Arthouse-Filmen, wo Leute sagen, doch, ist ein fantastischer Film, Kritiker haben das geliebt. Und dann guckt man sich das an und denkt sich, Digga, was ist gerade passiert die letzten 3,5 Stunden? Warum war das so lang? Fallout ist eine Serienadaption eines Spiels. Das war ein Konsolenspiel. Nee, Konsolenspiel.
Ach so, eine Konsole.
Also PlayStation, Xbox-Spiel oder was, ja. Auch schon ein bisschen älter. War aber damals schon super stylisch. Also es geht so um nuklearen Atomkrieg und so das Wasteland danach und apokalyptische Welt und alles ist im Eimer. Es sind ganz viele Monsterrennen darum, die sind alle verstrahlt. Es ist schon, schon so eine Mischung aus so Fantasy. Also schon sehr abgedreht alles und sehr bunt und crazy. Und dann gibt es da diese Vaults und diese Vaults sind kleine Bunker, wo sich dann verschiedene privilegierte Leute einnisten konnten, die dann, wo oben alles halt kaputt gegangen ist, die ganze Welt ist kaputt, haben die sich da unten ein schönes Leben gemacht in den Vaults, um dann irgendwann da rauszukriechen, um die privilegierte Masse zu sein, die da unten überlebt hat. So viel zur Grundstory. Die Serie ist, wie gesagt, mega abgedreht, aber das ist jetzt keine dokumentarische Serie über einen nuklearen Fallout, sondern das ist, wie gesagt, so ein bisschen Fantasy-Comic-mäßig, komplett crazy und ist sehr brutal, wirklich sehr brutal, ist ab 18.
Oh.
Also ist wirklich doll. Also da hält die Kamera drauf.
Oh je, Mini.
Aber auch lustig, also es ist kein Splatter-Film.
Heidernei.
Ja, au wei. Aber auch lustig. Und wer es so ein bisschen abgedreht mag und so, aber die sieht geil aus, krasse Bilder, krasse Settings, die haben super viel an so echten Schauplätzen gedreht. Also so, dass man sich wirklich denkt, Alter, geil, die haben das ja wirklich alles aufgebaut.
Aber echte krass. Schauplätze sind doch meistens dann schwierig zu bekommen, weil es dann aus einem Fantasy-Videospiel ist.
Ja, aber die bauen dann tatsächlich irgendwo, also die gehen wirklich in die Wüste zum Beispiel, um da was zu drehen und bauen da wirklich dann eine Stadt hin. So,
ach so, einfach so okay. Und
bauen dann,
also, keine da ist Schauplätze aus der Vergangenheit, wo man früher,
nee, ich meine, die
Grenze war.
Bei, wenn du so Marvel-Filme siehst, die sind ja mittlerweile alle einfach vor Greenscreens gedreht, komplett. Da wird gar nichts mehr aufgebaut. Selbst wenn die in der Küche stehen zu Hause, ist warum auch immer die Küche mit dem Greenscreen gemacht, weil die sagen, ja, ist jetzt zu teuer, eine echte Küche zu drehen. Da haben die tatsächlich Schauplätze noch richtig aufgebaut. Also sind die hingegangen, haben mitten in der Wüste eine Stadt aufgebaut, um da zu filmen, weil die sagen, fühlt sich einfach geiler an. Und das merkst du einfach, hammerkrass, super unterhaltsam, von vorne bis hinten. Konnte gar nicht aufhören zu gucken. War richtig gut.
Geil.
Ist auch nicht für jeden was. Guckt euch mal einen Trailer an. Danach wisst ihr ganz genau, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Jetzt nicht einfach nur gucken, weil ich sage, ich finde das gut. Solltet ihr sowieso nicht. Guckt euch einmal kurz einen Trailer an. Wenn euch das gefällt, dann rein da.
Ich glaube, das mache ich heute Abend noch.
Ist wirklich gut.
Vielleicht kann ich danach aber nicht schlafen.
Doch, du kannst danach schlafen. Du wirst wahrscheinlich auch die erste Folge nicht schaffen, weil wir sind alle ein bisschen, wir zwei sind ein bisschen im Eimer. Ich glaube, du wirst das anmachen und bist dann direkt im Nirvana.
Ich schreibe dir eine SMS, ob ich nicht schlafen kann und schreibe dann so, ey, willst du mit mir schlagen?
Ja.
Und dann wirst du
wissen, ich komme rüber und hau dir auf, du machst die Tür auf und ich hau dir auf die Fresse. Alter,
schlafen, Mann. Ich habe mich schon wieder verschrieben, mein scheiß T9.
Okay, dann gehe ich wieder hoch.
In zwei Wochen machst du mit mir Schluss.
Ja, wahrscheinlich.
David, wir müssen eine Pausenrunde eindrehen.
Lass mal eine Runde drehen.
Liebe Leute, tief durchatmen. Bald habt ihr es geschafft. Das Wochenende steht quasi in den Startlöchern. Alle AbiturientInnen da draußen, die gerade Prüfungen schreiben, wir drücken euch die Daumen. Habt euch lieb, ihr habt es beinahe geschafft, ihr habt es fast geschafft. Wir haben über unsere Schulzeit gesprochen, ihr schließt eure gerade ab. Es geht ein Kapitel zu Ende, was ein sehr schönes hoffentlich ist. Deswegen freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und das nächste Kapitel zusammen wieder öffnen. In der Zwischenzeit schaut gerne mal bei Instagram vorbei, @mikesunddavid oder @duzerpodcast. Abonniert diesen Account, habt euch lieb, küsst euch und natürlich selbstverständlich,
wie immer, Wiedersehen.